Hallo, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Hier ist wieder euer Pottermos, der Podcast zu Popkultur und Zeitgeschehen, frei nach dem Propheten Amos und dem Mitch. Nein, frei nach dem Propheten Amos mit dem Mitch, wollte ich sagen. Und
dem Ant.
Hi. Guck mal, wir haben uns gar nicht verplappert. Also der Rede wert. Also,
ja, das also stimmt. Und auch schön, dass das immer drin lassen. Beim letzten Mal habe ich überlegt, schneide ich es raus, aber dann macht das Geplapper danach wieder keinen Sinn. Und dachte, ach komm, jetzt. Ach.
Wenn man einmal anfängt zu schneiden, bist du am A.
Ja, völlig, genau. Völlig. Also wenn wir schneiden, aber manchmal mute ich so unnütze Dinge, wo ich denke, da ist jemand im Reden und dann kommt dann nur ein Klick, dann kann man den Klick auch wegmachen. Mhm. Aber tatsächlich bemühe ich mich, so wenig wie möglich zu schneiden.
Ja, was hast du heute am T-Shirt stehen?
Oh, ein T-Shirt. Das ist unser Follow-up 2. Aber schön, dass du fragst.
Ich habe es nicht lesen können, war spiegelverkehrt. Nee, ist nicht spiegelverkehrt. Es sah nur so komisch aus.
Was? I hate your mom.
Und darunter steht Ho, ho, ho. Nee, nein. Phoebe Bridgers. Achso, das hast du auf dem Konzert gekauft. Was?
Und wir sehen hier zwei Disney-Figuren.
Ich muss das mal ein bisschen höher, ein bisschen größer machen. Die geschätzten Hörer und Hörerinnen sehen das ja nicht.
Ich mache davon, während ich es dir zeige, ein Foto, damit unsere Hörer ein Foto unserer Website finden können davon.
Ich könnte auch einen Screenshot machen von dem Video, was du da gerade. Jetzt habe ich da den dicken Wurstfick da im Bild.
Ja, sehe ich auch.
Also ich beschreibe das mal. Es ist ein schwarzes T-Shirt von Phoebe Bridgers, denke ich mal. Ja. Da sind zwei sich küssende, was ist das, gezeichnete Gesichter drauf.
Das ist Disney-Figuren. Ich habe das als Pocahontas und Ariel mal identifiziert.
Wieso küssen sich Pocahontas und Ariel? Haben die nicht beide irgendeinen Prinzen, den die normalerweise küssen?
Ja, das ist doch der Gag an der ganzen Sache.
Ach so. sind die divers.
Genau.
Genau wie Phoebe.
Queer Community, richtig.
In ihrem kleinen Knochenkostüm, ne? Hat sie auch wieder an. Sehr schön. So, und da steht I Hate Your Mom. Genau. Wessen Mann meint sie denn damit?
Das ist eine Songzeile aus dem Song Ach, frag mich nicht. Hast du da vergessen?
Mhm. Ja, sie hatet viele, ne? Also in dem Video, wo sie da auf den Rollschuhen durch die Gegend ist, ne? Da.
Ja, meist zu Recht, finde ich. Man muss auch ein bisschen haten und sich, sich einsetzen. Das tut sie. Sie ist nämlich auch also Aktivistin, so in der MeToo-Szene. Und als ich letztes Jahr auf dem Konzert gesehen hat, hat sie auch groß Wetter gemacht gegen den Supreme Court, der gerade irgendwelche aus den 70er stammenden Rechtersprüche abgeschafft hat, die als Grundlage der Abtreibungsgesetze galten. Ne? Mhm. Genau. Mhm.
Ja, da werden wir gleich nochmal bei den Follow-ups zu sprechen kommen, auf Phoebe und ihre KollegInnen.
Richtig.
Aber
jetzt gehen wir von oben nach unten oder wollen wir vorher noch ein bisschen was palavern?
Ja, was gibt's denn noch?
Es gibt natürlich wie immer Bier, ne?
Was haben wir da? Ein Sünnermalz.
Richtig, also Sünner ist eine Kölsche Brauerei, eine Kölschbrauerei sozusagen. Und die brauen auch ein sehr leckeres Malzbier. Mhm. Ja. Hat bei uns tatsächlich das Vita-Malz abgelöst.
Ja.
Und bei dir so?
Ich habe ja auch einen Becher. Ich habe einen Becher von einer Band, auf die wir gleich zu sprechen kommen, auf die wir seit letzten Folgen die ganze Zeit immer wieder zu sprechen gekommen sind, nämlich Depeche Mode. Und darin, das ist hier ein Becher von der vorvorletzten Tour oder so, Touring the Angel. Darin befindet sich ein Erdinger, wie heißt das nochmal, alkoholfrei, was noch der Rest vom Abendessen ist.
Oh ja, das eignet sich auch sehr gut zum Bananenweizen, was ich gestern hatte mit Erdinger alkoholfrei.
Also das ist nicht der Rest, also das Abendessen war nicht nur das Bier, sondern das habe ich zum Abendessen.
Man braucht schon Abendessen, wenn man Bier hat. Ne?
Ja, genau.
Es gibt so einen bösen Alkoholikerspruch, den ich mir als Kind gerne anhören musste. Das wenige, was ich esse, kann ich auch trinken.
Ja. Ach, da gibt es mehrere so Sprüche, so dumme. Ja. Aber ist ja alkoholfrei und deswegen Prost. Und Prosit. Wenn das leerst, diese zwei kleinen Schlücke, dann habe ich hier aber noch ein Erdinger Kristallweizen.
Oh. Das klingt aber alkoholisch.
Ja, das ist ganz normales. Ja.
Ganz normal.
Das gibt normales
Bier. Normal ist, das ist mit Alkohol.
Normal ist mit Alkohol.
Und das andere ist eine Abart. So.
Ja, unnormal.
Für die Schwachen.
ja. Wir sind hier gerade, we are being ironic, ne? Klar.
Ja, das hört man über Audio ein bisschen vielleicht. Im Text, es geht ja gar nicht. Also wenn man einen Blogbeitrag schreiben würde oder einen Chat, das ist dann immer sehr schwierig zu erkennen.
Im Fernsehen geht Ironie auch nicht, hat immer Frank Plasberg gesagt, als er noch hart über Fern moderiert hat.
Vielleicht konnte er es noch nicht.
Also ich glaube auch, also ja, viele haben mir ein bisschen schwer. Der Nachfolger ist gar nicht schlecht, ne?
Ich habe jetzt einen Ausschnitt gesehen, in der Heute-Show war das, glaube ich, wo er in einer Diskussion, wo die alle sich miteinander geredet haben, mal hinter seinem Pult herkommen musste und sich mal mitten davor stellt, um irgendwie die Sendung wieder in den Griff zu kriegen.
Ja, er war, glaube ich, einfach überfordert mit 5 Frauen in dem Panel.
Ist aber auch wild, weil in den Ausschnitt hat man gar nicht gemerkt, worum es geht, weil die ganze Zeit nur durcheinander geredet wurde.
Es gab doch mal irgendwie so, ich glaube, in einer alten Folge von Harpe Kerkelings, verstehen Sie Spaß.
Total normal.
Ja. Da wurde doch auch eine Talkshow mit ganz vielen prominenten Gästen, die er da hatte, einfach inszeniert. Und auf das Startkommando fingen einfach alle nur an, wild durcheinander zu reden. Und das war eigentlich der ganze Gag, wofür diese ganzen Prominenten da eingekarrt wurden. Und ja, so ungefähr ist es doch. Ne? So verhält es sich doch.
Nee, tatsächlich habe ich damals schon wenig oder nie Hard oder Fair gesehen. Und seitdem der Bommel, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß er?
Der Bommel? Ach so, der jetzt das übernimmt. Ja, das ist der Dings. Das ist der Lebensgefährte von der Luisa.
Das ist wichtig, das ist ja nur ein Lebensgefährte. Hart, aber
ich mach das auch
fair. Da, ich googeln Sie, seien Sie mit live dabei, wenn hier live gegoogelt wird.
Luis Klamroth meinst du?
Die 75-minütige Sendung wird moderiert von
Luis Klamroth.
Ach, Luis.
Ja, der Bommel. Der alte Ach, du meinst Bommel. Du meinst den von der NDR-Talkshow oder?
Ja.
Wir sind schlecht mit Namen, ne? Wir müssen uns besser vorbereiten. Total fies, aber wie können wir uns darauf vorbereiten, wenn wir gar nicht wissen, dass wir spontan über Hart aber Fair reden?
Das geht nicht.
Nein. Also lass uns hier einfach ein bisschen mehr Struktur jetzt reinbringen und wir gehen jetzt einfach mal auf die Sachen, auf die wir uns vorbereitet
Richtig,
haben.
Richtig. Wir haben ja ein Werkzeug, mit dem wir uns vorbereiten. Das Workflow ist gefüllt und strukturiert.
Ist es so? Also was habe ich gemacht mit dem Workflow? Da steht drin, was wir machen müssen. Ich habe das Intro gesprochen und da steht Follow-ups. Oh, und wir haben beim letzten Mal nämlich über den ESC gesprochen. Hast du seit dem letzten Mal irgendwo im Radio oder in nennenswerten Medien diesen Song gehört, mit dem wir antreten werden?
Nein.
Blood and Glitter.
Nein. Also es war ja letztes Jahr ganz anders. Da haben wir diesen Rockstar-Song andauernd gehört, auch beim Einkaufen und so. Das wird mit Blood and Glitter nicht passieren, ist mir auch nicht passiert.
Tja, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt.
Ja.
Und ganz, ganz charakteristisch für den ESC sind ja nicht nur die Teilnehmer, die schillernden Kostüme und Zauberkleider und ihr toller Gesang und Bühnenpräsenz, sondern es ist ja auch immer sind die Kommentare, ne? In der deutschen Ausstrahlung von Peter Urban seit 25 Jahren mittlerweile getätigt werden. Das ist echt zum Kult geworden, ne?
Tatsächlich. In all den Jahren war er, glaube ich, nur einmal krank und musste vertreten werden. Aber er hat das jetzt seit Ende der 90er Jahre durchgezogen.
Ja, und er moderiert ja nicht nur, also moderiert nicht, aber er kommentiert ja nicht nur das Finale, sondern auch die beiden Vorentscheidssendungen, ne, die Semifinals, die dann nicht in der ARD ausgestrahlt werden, sondern ARD One oder einer von diesen Ablegersendern.
Ja, digital halt.
Die auch immer interessant sind. Ne? Weil einfach nicht genug Platz ist für alle Teilnehmer. Da wird vorher schon mal ein bisschen gesiebt. Und es gibt ja immer diese Einspielerfilmchen. Ne? Mhm. Das meiste ist ja wirklich gescriptet, also was Peter Orban sagt. Das sieht man auch daran, dass bei diesen Finalisten, die es dann geschafft haben, er 1:1 genau das Gleiche, was er auch schon in den Semifinalshows sagt, dann auch wieder, dann vielleicht gleich leicht wie variiert manchmal. Ne? Das Einzige, was, glaube ich, von ihm wirklich spontan oder mehr oder weniger spontan kommt, sind dann die kurzen Kommentare nach den Auftritten. Die ja manchmal auch ein bisschen ironisch versüßt.
Genau, ich glaube, das hatten wir auch in unserer großen ESC-Sendung im letzten Jahr so ein bisschen durchleuchtet und auch ein bisschen kommentiert. Und ich frage mich gerade, welche Sendung war das denn?
Das muss die so ungefähr im Mai gewesen sein.
Ah, richtig, die 007. Grand Prix Eurovision de la Chanson hieß die Sendung. Mhm. Passenderweise.
Ja, da haben wir, glaube ich, das war, die Sendung haben wir vor dem ESC, also vor dem Finale, glaube ich, aufgenommen und ein bisschen spekuliert, wer unsere Favoriten sind oder was die Favoriten, die offiziellen Favoriten, was wir ihnen so zugetraut haben. Haben wir damals schon auf die Ukraine getippt? Aber wir haben, glaube ich, gesagt, dass sie...
Ich vermute schon, ja, das haben alle
getan. Vermutlich, die gut im Rennen sein werden. Ne?
Genau.
Ich weiß nicht, dass ich der Schwedin gute Chancen zugesprochen habe.
Die aber dass auch hier UK auf Platz 2 kommt, wer hätte das gedacht?
Ja, genau. Sie tragen das jetzt ja auch aus, ne? als Zeitgewinner, weil die Ukraine ja das natürlich nicht austragen können.
Und genau, und das wird diesmal zum letzten Mal, übrigens, haben wir noch nicht erwähnt, vom Peter Urban kommentiert.
Ja.
Ein Urgestein, der schon längst das Rentenalter überschritten hat, aber trotzdem nicht müde wird zu arbeiten. Und nebenbei auch noch einen wunderbaren Podcast hat beim NDR, wo es natürlich um Musik geht, ne? Und er heißt Urban Pop.
Ah, ein Wortspiel.
Ja, sehr schön. Und zwar auch die letzten Folgen sind sehr zu empfehlen. Ich weiß gar nicht, ob sie hier schon mal erwähnt hatte oder ob ich sie jetzt nur so geschickt hatte.
Ja, hast du mir mal geschickt.
Genau, ich hatte das so empfohlen. Ne? Und genau, wir hatten kurz über Peter Gabriel in der letzten Folge gesprochen. Und darauf hatte ich das zufällig dann auch entdeckt, dass nicht nur über Peter Gabriel in dieser Urban Pop gesprochen wird, sondern über Genesis, das gleich in zwei Teilen. Dann in einer Folge über diese Solo-Projekte oder das Solo-Projekt von Peter Gabriel und dann noch jetzt ganz neu in den letzten Tagen, also ich glaube, als wenn ihr das hört, letzte Woche gab es die letzte Folge des Vierteilers zu Phil Collins.
Ah ja, also es ging in vier Teilen um Genesis, Peter Gabriel und Phil Collins.
Exakt, also die frühen Jahre von Genesis mit Peter Gabriel, dann gab es die zweite Folge nur über Peter Gabriel, dann ging es weiter mit Genesis ohne Peter Gabriel und jetzt zuletzt noch geht es um Phil Collins.
Ja, interessant. Also ich habe es noch nicht gehört, aber ich zumindest für Genesis und Peter Gabriel und auch Phil Collins im Kontext mit Genesis begeistere ich mich nach wie vor. Aber ich kann mal sagen, ich begeistere mich.
Ja.
Dafür, ja. Das begeistert mich, ne? Aber ich, ja.
Geht beides, oder?
Ich begeistere mich. Ich begeistere mich natürlich auch.
Ja. Man kann andere begeistern
für ein Thema,
aber sich auch selbst für sich.
Ich begeistere mich für Genesis? Hm. Ja, Leute. Finde ich ganz gut, Genesis. Mit Peter Gabriel eigentlich noch mehr. Deswegen, wer sich mit der Bandgeschichte beschäftigen will, wer wäre da der kompetenter als Peter Urban, Peter Urban, uns das kompetent zu vermitteln.
Wobei, wenn man schon sehr kompetent ist, ist es vielleicht auch sehr amüsant zu hören, welche Teile Peter Urban weglässt oder anders interpretiert, als das, was man selbst schon mal vielleicht gelesen hat. Ne? Ah, okay. Aber ich bin tatsächlich nicht ganz so firm gewesen, was die ersten Jahre anging und so, wo diese Band eigentlich herkommt, wie sie sich hier gegründet hat. Und das fand ich doch recht spannend, wie er es ausgeführt hat.
Also ich bin zufällig, liegt ja beim Algorithmus, dass ich dann und auch von Genesis ja was empfohlen bekomme bei YouTube, auf ein älteres Video gestoßen, so eine Dokumentation, die mal zu einer Veröffentlichung eines CD-Box-Sets, Archive hieß das, als Pressekit, glaube ich, veröffentlicht wurde. Und dieses Archive, das, wie schon sagt, waren auch Aufnahmen, frühe Aufnahmen aus den Archiven, zum ersten Mal auf CD zum Beispiel, frühe Live-Aufnahmen mit Peter Gabriel, das ganze Doppelalbum The Lamb Was Down on Broadway zum Beispiel auf zwei Discs und noch Single-B-Seiten und Radioaufnahmen und solche Sachen. Also ziemlich interessante frühe Aufnahmen von Genesis. Und da habe ich ein bisschen reingeschaut. Auch da geht es um die Anfänge der Band, ne? Interviews mit frühen Bandmitgliedern, die es mittlerweile, also die doch ganz früh schon ausgeschieden sind. Die waren ja eigentlich aus zwei Schülerbands, glaube ich, fusioniert. Ne? An einem sehr angesehenen, nicht Internat, aber einer Privatschule.
Genau, so eine Elite-Privatschule, wo auch, ich glaube, einer der Väter war auch Soldat und der andere war auch irgendwie sehr, sehr gut betucht und sie erzählten beide hinterher, dass diese Schule die Hölle war, also dass man dort in den Häusern eingeteilt wurde und von den älteren Schülern geknechtet wurde.
Und also richtig wie bei Hogwarts.
So. Ja, genau. Und da kommt wohl bestimmt die Idee her. Und dass die Schule aber auch total runtergerockt war. Aber wahrscheinlich finanziell sehr, sehr gute Mittel hatte, so dass die Schüler auch entsprechend künstlerisch stark gefördert wurden.
Mhm. Und da aber die sollten, glaube ich, auch eher klassische Musik machen, ne? Peter Gable sich für Rock und Soul vor allem interessiert hat, ne? Und dass er da auf dem Piano gespielt hat, wann er nur konnte. Das kam, glaube ich, nicht gut an bei den Lehrern.
Ja, aber dazu weiß Peter Urban noch viel mehr zu erzählen als wir. Und deswegen verweisen wir mal darauf und kommen zu einer zeitgenössischen Band, also die noch nicht 25 oder, ich meine Peter Gabriel, ich meine 60er Jahre, die haben 60 Jahre auf dem Buckel, ne? Genesis, fast.
Naja, ich glaube, die Bandmitglieder sind ungefähr so alt wie Peter Urban.
Ja, kommt ungefähr hin, ne? Ja, hat das genossen. Genau, und jetzt kommen wir mal zu drei jüngeren Frauen, die eine Superband gegründet haben, eine Supergroup. Und zwar, wir hatten gerade schon bei Phoebe Bridges gesprochen, die ist Teil dieser Gruppe. Die erwähnten wir schon in Potamus 003. Und sie hat jetzt ein Album aufgenommen, das jetzt letzten Freitag erschienen ist, namens The Record.
Ne? Passt ja, ne?
Das passt, ja. Wobei dieser Begriff ja für ein wirklicher Rekord oder die Platte oder das Protokoll stehen kann oder so.
Ja, das For The Record.
For The Record, genau. Und die Band heißt, habe ich schon gesagt, Boy Genius. Drei Frauen, die sich Boy Genius nennen.
Sehr schön. Obwohl sie Frauen sind.
Exakt, exakt. Ja. Aber trotzdem, Frauen.
Was soll ich sagen? Sind ich weiß Frauen, nicht. Aber sind trotzdem toll. Ja? Das ist auch For The Record, das halten wir kurz fest.
Nee, wir hören von den dreien jeweils als Solokünstlerin schon einiges an feinen Indie-Rock. Wenn du die große Schublade aufmachen wolltest, kannst du sie alle in die Schublade Singer-Songwriter auch reinpacken. Und genau.
Und kennst du denn von den anderen beiden, also Julie Baker und wer ist die andere? Lucy
Dacus.
Dacus, okay. Ja. Habe ich ehrlich gesagt noch nicht mich solo, beziehungsweise von denen kenne ich gar nichts.
Genau, ich habe die EP von denen vor ein paar Jahren schon entdeckt, also die hatten, glaube ich, 2019 eine gemeinsame EP gemacht mit 6 Songs und danach halt ich mal geschaut, was die anderen beiden machen und das ist schon, also in der großen Schublade recht ähnlich, sie haben aber alle so ihre eigenen Nuancen und in einem Artikel, den ich gelesen habe, wenn man sich gut mit den dreien auskennt, würde man auch jetzt bei Boy Genius so merken, aus welcher Richtung der jeweilige Song kommen würde. Ja? Und mir fällt es schwer, manchmal die Stimmen von Julian Baker und Phoebe Bridges auseinanderzuhalten, die sind relativ hell und aber Lucy Dacus hat eine sehr volle und etwas dunklere Stimme. Die erkenne ich sofort, wenn ich die zusammen singen höre.
Ja, ich glaube, sie hat auch eine etwas tiefere Gesangsstimme, ne? Also,
genau.
Also ich habe das nur im Ausschlussverfahren gemacht. Das on the Record, ich habe es angefangen zu hören, ich bin total begeistert. Ich habe es nicht geschafft, das Ganze durchzuhören, aber die ersten 4 oder 5 Songs, die ich gehört habe, die fand ich dermaßen gut, dass ich gedacht habe, meine Güte, ist das wieder ein tolles Album zu entdecken, ne?
Ja, ist fantastisch. Also der Anfang ist natürlich sehr, sehr mutig, indem sie A Cappella singen, glaube ich.
Ja.
Und also kein klassischer Indie-Rock. Und direkt im zweiten Song geht es schon so richtig ab und wir hören Phoebe Bridges gegen Ende auch schreien.
Ja, dass sie das schon im zweiten Song macht. Also so richtig so, wie sie es auf dem eigenen letzten Album in dem Song Dingskirchen tut.
Exakt. Mit dem
Weltuntergang. Heißt denn das nochmal? I Know the End.
Genau.
Ja. End is near. Ja. Das ist der Hammer-Song. Also sowieso über Song.
Und jetzt reden wir gerade von dem Song $20.
Ja. Ja, und dieser Song, da habe ich auch gedacht, was ist das denn? Da sind ja ganz viele komplizierte, vertrackte Rhythmen drin. Das fängt, glaube ich, im Dreiviertel an und zwischendurch kommt es aber 5/4, 7/4. Also das war schon Progressive Rock hier. Da sind wir wieder bei Genesis.
Tatsächlich.
Ja, auch die Songstruktur, ne? Dann, ich meine, oh, das ist der Refrain, ne? Da kommt wieder was anderes, dann wird wieder was. Also ich meine, man kann es trotzdem, also die machen es nicht, die übertreiben es nicht, ne? Die sind sehr verspielt einfach. Ja, und dass das Ganze wirklich mit ganz tollen, treibenden, nach da vorne gehenden Gitarrenrhythmen und super Satzgesang auch, ne?
Genau, also auch oft auch mehrstimmig, was da angestimmt wird, ne? Also Das werden wir vielleicht bei der Band, die wir nachher haben, auch haben, dass sie auch gern gemeinsam gesungen wird. Hm. Und das sind dann hier nicht nur zwei, sondern sogar drei Stimmen, ja. Die entsprechend zueinander harmonieren. Und das ist echt großartig. Ja. Mein Lieblingssong ist übrigens Not Strong Enough. Der ist, glaube ich, Song 5 oder 6 auf dem Album, wo sie wunderbar singen, I'm not strong enough to be your man. in den ganzen Alben geht es immer wieder darum, wo sie sich fragen, wer bin ich eigentlich? Ne? Mhm. Und wer will ich sein?
Okay, sehr schön. Frauenpower, natürlich.
Ja. Ja, ja. Ganz viel Frauenpower.
Empowerment.
Empowerment, richtig. Feminismus. Hm. Ne? Gleichstellung der Geschlechter. Ja. Und wie letztes Jahr Phoebe alleine sind auch dieses Jahr Boy Genius in Deutschland zu sehen.
Oh, das wollte ich noch fragen.
Ja, sie spielen im August in Deutschland. Mhm. Ganz konkret sogar am 16. August, das ist ein Mittwoch, habe ich schon geguckt, im Palladium.
In Köln.
Genau, in Köln. Letztes Jahr habe ich ja Phoebe Bridges im E-Werk gesehen und diesmal machen sie gegenüber die zwei- bis dreimal so große Hütte im Palladium voll,
ja, hoffe ich. Das
der,
war so 4000 Leute rein, glaube ich. Ne?
Genau, 4 bis 5, genau. Und der Preis ist auch stattlich mit 50 Euro, aber auch, glaube ich, ziemlich normal.
Ah, die müssen auch teilen.
Die müssen ja auch teilen. Ja, genau.
Ja, vielleicht kriege ich es diesmal ja gebacken. Beim letzten Mal war ich irgendwie im Urlaub, ne, als Phoebe Bridges kam. Das ging nicht, da war ich verhindert.
Richtig, richtig. Genau, zu den Auftritten hatte ich noch gelesen, dass sie natürlich nicht nur die eigenen und gemeinsamen Sachen spielen, sondern auch die ein paar Solo-Songs der anderen Künstlerinnen mit einbauen und dann entsprechend kooperieren dazu. Mhm.
Ja, das klingt auch sehr vielversprechend. Wie gesagt, ich freue mich auf den Rest des Albums, den Rest des Albums zu hören. Und das ist ganz lustig, weil ich habe jetzt, genau, ich saß am Freitag wieder mal wartend eine Stunde im Auto und habe ein bisschen Zeitung gelesen und habe ein bisschen Memento Mori gehört. Mhm. Memento Mori, wie auch immer man das jetzt aussprechen möchte, das ist ja lateinisch, das neue Album von Depeche Mode. Und als ich damit in Vorbereitung auf diese Sendung, weil wir es nämlich gleich in großem Stil rezensieren werden, ne, eine Song-für-Song-Analyse und dann noch ein Ranking und sowas in der Art, fällt uns schon ein, ne? Und dann hatte ich noch ein paar Minuten Zeit, hab gedacht, ja, dann gucke ich mir auch mal, höre ich mal in The Record rein und hab gedacht, Mensch, ich habe gedacht, ich war gerade noch ganz angetan vom Depeche Mode Album. Aber, ja, ne, also es ist, wie soll ich sagen, das ist nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Ist, im Gegenteil, es ist sogar ganz gut geworden. Ich habe es jetzt auch häufiger gehört als die Alben davor, sogar schon in ein paar Tagen. Ne?
Das geht dann mir ganz genauso.
Ja. Aber dann habe ich gedacht, naja, aber es fehlt natürlich dieses gewisse Etwas, wo man sagt, ja, wow, das ist einfach, das haut mich jetzt um. Und dann höre ich Boy Genius und denke, ja, genau, das ist es. Ne? Also das haut mich jetzt um.
Mein Kommentar war ja auch, als ich das geschrieben hatte, dass es jetzt ein neues Album von denen gibt, dass hier gibt es auch richtige Musik. Also wirklich Musik, die für sich aus begeistern kann. Bei Depeche Mode ist es halt die ganze Band, die begeistert und man jetzt vielleicht auch begeistert sein kann, dass das rausgekommen ist und nicht das, was man befürchtet hat.
Aber, so weit ist es schon gekommen, ja.
So weit, ja.
Dass man schon zufrieden ist, wenn es nicht wieder eine Katastrophe ist.
Ach ja. Aber wir reden.
Eine richtige Katastrophe waren die Alben vorher auch nicht, aber Nein. Sie hatten eigentlich viel, viel, viel mehr schlechte Songs, also die dann ganz schlecht waren, so, ne? Und wie haben die es auf das Album geschafft? Hatten die wirklich nur das zur Auswahl in den 3-4 Jahren, wo die wirklich Zeit hatten zu schreiben? Also, das ist ja nur Martin Gore. Meine Güte, was macht der denn? In seinen Millionen irgendwie schwimmen und ich weiß es nicht.
Ja, Mitch, lass uns doch einfach mal reinsteigen in das Thema. Also, heute habe ich eine Nachricht gelesen, dass sie jetzt erfolgreicher in Deutschland sind als die Beatles. Denn Depeche Mode haben jetzt, glaube ich, 12 Nummer 1 Charts Erfolge mit ihren Alben, was die Beatles in ihrer Karriere nicht geschafft haben. Was sagst du dazu? Depeche Mode erfolgreicher als die Beatles.
Ja, kann man nicht miteinander vergleichen, oder? Nee. Ich meine, Äpfel mit Birnen und die Charts heute und die Charts damals und wie viele Alben haben die Beatles gemacht? Ich weiß es nicht. Haben die nur 11 gemacht, dann konnten sie gar keine 12. Also ja, was soll das denn? Ja. Außerdem, wie lang sind die Alben auf Platz 1 insgesamt? Mhm. Wurde das zusammengerechnet? Also verkaufte.
Also keine Ahnung. Weiß es nicht. Also das bedeutet
gut, ja, das ist immer gut für so eine Schlagzeile, ne?
Ja, richtig, exakt. Ja, exakt. Also letztendlich, die Fans haben drauf gewartet und die Fans haben es gekauft, ne? Und, oder gehört, keine Ahnung, ob Streaming-Zahlen mit eingerechnet werden. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie heutzutage diese Zahlen zustande
kommen. Media Control Charts, ja.
Letztendlich bedeutet es auch nicht viel, nur so ein Ranking, so Vergleich. Ne? Wer ist gerade jetzt relativ angesagt und erfolgreich? Aber mehr sagt es im langen Stil tatsächlich nicht aus, weil der Musikkonsum von heute ist nicht mit dem Musikkonsum in den 60er Jahren, glaube ich, zu vergleichen.
Und ich glaube auch nicht, dass das Album sich lange auf Platz 1 halten wird, weil ich denke mal, Herbert Grönemeyer ist dann der Nächste.
Exakt.
Ja. Weil er nicht schon irgendwie gewechselt hat. Und weißt du, manchmal sind es in Deutschland ja auch irgendwelche Schlageralben, die auf 1 einsteigen und so. Da sind ja solche Subkulturen, die, also Subkulturen ist aus meiner Sicht, von denen man überhaupt nichts mitbekommt. Ich denke, okay, hier der und der hat ein Album oder irgendeine Band, von der ich noch nie was gehört habe, ist auf Platz 1, ne, die aus irgendeiner komischen, irgendeiner Szene kommt, ich weiß es nicht. Ja. Interessiere mich auch mittlerweile nicht mehr so sehr für die Charts, wie ich es zu meiner Schulzeit gemacht habe, ne, wo man wirklich noch gefiebert hat mit den Bands, die man, also wie zum Beispiel Depeche Mode damals, und gesagt, hoffentlich schaffen sie es, ne, weit nach vorne in den Charts und ist die Single nur auf Platz 2 gelandet, ne, die machen
Enjoy
the Silence auf Platz 1 und sich Depeche Mode und so.
Ewig auf Platz 2, wir haben wirklich mitgefiebert, aber Nothing Compares to You war einfach erfolgreicher.
Ja, guck mal, das hätte ich mich jetzt gar nicht mehr dran erinnert. Aber
doch, damals. Und es hat mich tierisch auch immer durch die 90er genervt, dass es eigentlich nur Single-Nummer-1-Hit von Depeche Mode gab. Und das ist einer der Songs, die ich mittlerweile gar nicht mehr so mag. Das war ein Song der Zeit, passt alles, aber People are People. Naja. Ja. Also da gibt es wirklich viele Songs, die man heute noch auf den Konzerten hört, die deutlich besser sind.
Ja, vielleicht hört man jetzt ja nicht mehr People are People, sondern People are Good.
Oh, People are Good. Okay, du springst und schon
auf das. Da sind dann 2 Songs auf dem Album drauf, die fangen an wie andere Songs. Ja. Haben aber ein Wort, kommt dann doch am Ende, dann ist es wieder ein
eigenes. Das zweite ist natürlich Never Let Me.
No, den nehme ich nicht Down, sondern Go. Go. Es ist, ja, sollen wir mal durchgehen? Ich habe 2 Songs haben wir ja schon mal angesprochen. My Cosmos is Mine und Ghosts Again. Aber mittlerweile sind wir ja ein bisschen sacken lassen. Und also der Opener ist der Song My Cosmos is Mine, der schon vorab veröffentlicht worden ist. Wir haben uns überlegt, ist das jetzt eine Single oder eine offizielle, weil es vorab veröffentlicht wurde? Mhm. Zählt aber nicht als Single in dem Sinne. Ne? Es gibt kein offizielles Video dazu, nur so ein Lyric-Video. Und während bei Ghosts Again auch noch Remixe, ich weiß nicht, ob die mal physikalisch demnächst mal erscheinen werden, sind zumindest angekündigt, dass es eine auch mit einer B-Seite irgendwie was geben wird, auch was man dann auch auf CD oder Vinyl vielleicht haben kann. Also klar, das ist eine Single, die ist, glaube ich, auch chartmäßig ganz gut vertreten gewesen durch die Downloads. Also die gab es bis jetzt ja nur als Download oder Streaming. Ne? War irgendwo auf Platz 5, glaube ich, in irgendwelchen Streaming-Charts letztens gesehen. Und ja, habe ich auch irgendwo letztens auch schon mal im Radio gehört. Ne? Also das ist ja nicht etwas, was jetzt auf den Jugendsendern gespielt wird, ne? Weil Depeche Mode, glaube ich, einfach deutlich zu alt sind und der Sound auch einfach nicht so richtig da reinpasst zwischen Dua Lipa und wie sie alle heißen. Ne? gut, ist dann halt mal so. Ne? Obwohl, wie gesagt, also das Ghost Again ist durchaus radiotauglich. Ne?
Ghost Again ist auf jeden Fall radiotauglich. Das ist für mich eine Nummer, mit der habe ich nicht mehr gerechnet. Das habe ich, glaube ich, vor 2 Sendungen auch gesagt. Mhm. Und für mich weiterhin, also auch wenn das jetzt ein bisschen Spoiler vorab ist, aber der beste Song des Albums.
Mhm. Ja, würde ich auch so. Also, aber genau, und was nicht radiotauglich ist, ist My Cosmos is Mine.
Nee, überhaupt nicht.
Ich wollte eigentlich heute, ich habe es wieder irgendwie nicht hingekriegt, Leute, wenn ihr uns hört und irgendwie mit Mac und Audio-MIDI-Setup euch auskennt, wieso verschaffe ich es nicht mehr? Wir haben es ja vor einiger Zeit schon mal gemacht, meinen internen Sound, also ich erkläre mal kurz, wie ich das immer mache oder machen möchte. Ich habe hier eine Software, die nennt sich Reason. Ne, das ist eine Musikproduktionssoftware aus Schweden, von der Firma Propellerhead. Das ist ein super Teil. Das ist so etwas wie ein virtuelles Rack, in das man sich virtuelle Synthesizer und andere Komponenten, Effekte reinschrauben kann. Noch und nöcher. Dieses virtuelle Rack ist, wenn man es wirklich zum Extrem treiben würde, man kann es so hoch machen wie ein Wolkenkratzer. Ne? Und alles miteinander wird natürlich automatisch verkabelt. Das ist so ein bisschen so diese Spielerei. Aber es ist ein sehr professionelles Programm und das hat natürlich ganz, ganz viele tolle Sounds und weil auch so Analog-Devices dabei sind, Synthesizer-Plugins, das eignet sich auch, wäre sich jetzt gut geeignet, um Depeche Mode hier ein bisschen zu simulieren. Und genau, ich steuere das halt einfach mit einem MIDI-Keyboard an, per USB-Kabel. Also der Sound, der käme dann aus meinem aus meinem Mac, ne, von der Soundkarte generiert raus. Wir nehmen über Studio Link auf, diesen Podcast, und dort kommt hier meine Stimme über dieses Mikrofon. Dieses Mikrofon ist ein Rode, ja, das hast du auch, hast du mir empfohlen.
Genau, das Rode NT Mini, ja.
Genau, das fungiert in dem Moment als Soundkarte.
Mhm.
Exakt. Ne, das verstehe ich richtig. Ne? Also wenn ich Mumpitz errede, dann korrigiere mich bitte. Nee,
passt. Das haben wir per USB-C an unserem Mac angeschlossen und hinten dran können wir uns sogar selbst abhören, weil da noch ein Kopfhörerausgang dran ist. Und ja, da ich dich ja auch drüber höre, kann es ja nur eine externe Soundkarte sein.
Ja. Und der Ant jetzt zum Beispiel, der hat ja auch noch auf seinem Laptop oder auf seinem iMac, und du hast es, glaube ich, immer mit deinem...
Nee, mein MacBook.
Tatsächlich. Ach,
mein MacBook, der genau. iMac tut ist nicht mehr. Ja.
Da spielst du ja auch den Jingle mit ein.
Genau, das kommt aus Ultraschall. Und da kommt tatsächlich beides. Darum kümmert sich Ultraschall dann, glaube ich. Mein Mikrofon und tatsächlich... Der Soundboard dann auch bei dir an. Ne? Ich nehme das in zwei verschiedene Spuren auf. Das Soundboard hat eine eigene Spur von vom Audio, von Ultraschall. Und genau. Ich habe also dein Problem nicht, dass ich zwei Quellen reinbringen muss. Ja. Wenn ich also jetzt zum Beispiel etwas aus irgendeinem anderen Programm hier Musik oder so
iTunes spielen wollte,
einfach, ja, genau. Dann hätte ich genau das gleiche Problem.
Ja. Genau, also wie mache ich das? Ich habe es schon mal gemacht, wir haben auch schon mal Aufnahmen gemacht mit genau dieser Art und Weise, und ich weiß nicht warum. Ich habe im MIDI-Setup genau die Soundkarte festgelegt. Rode und dieses Black Hole, ne, ist ja miteinander, was ist Black Hole nochmal? Mhm.
Genau, Black Hole ist, glaube ich, so der Nachfolger von einer älteren Software namens Soundflower.
Ja. Stimmt, genau. Das ist ja gerade dafür da, dass man die internen Sounds, routen kann. Ne?
Genau, das, ja, das routen, also wie weichen und dann zusammenführen, zu einem weiten neuen Kanal.
Ja. Und es kommt einfach nicht an. Ich höre es zwar auf meinem Kopfhörer, wenn ich es spiele, aber es wird nicht aufgenommen. Also ich verstehe es nicht. Und da haben wir gesagt, bevor wir uns jetzt heute wieder stundenlang mit dieser Technik beschäftigen, und ich muss dazu sagen, ich hätte gerne natürlich ein paar Akkorde und Melodien und Themen aus den verschiedenen Songs angespielt, aber ich bin auch gar nicht dazu gekommen, mir das so genau anzuhören, das rauszuhören. Also lassen wir es einfach mal. Wir können auch einfach so darüber reden. Das Einzige, was ich geschafft habe, ist, dass ich, es ist so ein paar Töne, so eine Art Riff, das ich eigentlich ziemlich cool finde, weil es ein bisschen rockig klingt, ne? Das ist, entweder ist es eine richtige Gitarre oder es ist irgendein Synthesizer, klingt wie eine Gitarre. Bei Depeche Mode weiß man das nie genau, was irgendwie Samples sind oder was durch irgendwelche Effekte kommt. Es klingt auf jeden Fall wie so eine Rockgitarre. Das ganze Ding ist im Dreivierteltakt. Der, oder Sechsachteltakt. Wie heißt es? My Cosmos is Mine. Und ich gehe mal kurz zur Gitarre. My Cosmos is Mine.
Genau, das ist ein recht ruhiger und monotoner Song, würde ich ihn beschreiben, mit typischen Depeche Mode Störgeräuschen.
Das ist der Anfang von dem Riff. Das kommt irgendwie drei Takte und dann kommt im vierten Takt. Ich hier mit den Saiten, ne? Drei. Das geht eigentlich die ganze Zeit so durch, ne?
Mhm. Und, genau. Und wenn man es das dritte oder vierte Mal mit, gehört hat, kriegt man dann schnell diesen Eindruck, den ich gerade auch hatte. Es ist recht monoton.
Es ist recht monoton. Eigentlich in der Strophe kein Akkordwechsel, ne? Deswegen ist es auch so einlullend. Ne? Mhm. Und dann kommt diese Stelle, die uns beim letzten Mal auch schon so, aufgestoßen ist, immer noch. Ich finde, es passt da irgendwie nicht rein. So eine Art, nicht Refrain, was nur einmal kommt. Das Ganze wird von Dave Gahan gesungen und dann kommt so ein Zwischenteil, der wird von Martin Gore gesungen. Das ist dieses mit dem No More, No More, No More, No War, No War, No War und so. Mhm. Das passt für mich irgendwie gar nicht zu dem Song. es fügt sich da gar nicht organisch ein, es stört irgendwie. Also ich hätte diesen Teil vielleicht lieber in einen anderen Song gepackt und natürlich, ich wollte thematisch sagen, aber oder eine andere Melodie dazu, auch das auf einmal Martin Gorda singt, es ist irgendwie nicht organisch. Also ich finde, dieser Opener ist irgendwie nicht überzeugend für mich. Er fängt gut an, also dieses Atmosphärische, diese Strophen finde ich gut, aber diesen Zwischenteil, ich weiß nicht, der funkt nicht, funzt nicht.
Ja, ja. Und dabei ist er in der aktuellen Setlist, ich will nicht zu viel spoilern, aber das ist der Opener.
Das macht Sinn, ja.
Dann hat man es hinter sich.
Genau.
Das ganze Krabrassel. Ich habe mir für den einzelnen Songs nochmal, also nicht für alle, aber für die meisten, nochmal so eine oder zwei Zeilen übersetzt rausgenommen.
Ja, okay.
Und eine, die mich da beeindruckt hat, worum es den Herren wohl gehen könnte. Bring meinen Verstand nicht durcheinander. Wird dort gesungen.
Das möchte ich doch auch unterstreichen.
Ja. Kommen wir doch zu Wagging Tongue.
Ja, das ist der zweite Song auf dem Album, der auch vorab schon mal in einer Fernsehshow oder auch von diesen Fankonzerten, ne, vor irgendwie 60 Leuten auch schon mal
in München, vorab, ne?
Live gespielt wurde. Ja, oder in Los Angeles war letztens auch eins. Und es gab eine französische Fernsehshow, da haben, glaube ich, kann man alles auf YouTube sehen, 4 oder 5 Songs gespielt im Laufe dieser Show. Und Wagging Tongue war auch dabei. Das ist ein ganz okayer Track, würde ich wieder mal sagen. Der klingt auch wieder sehr poppig. Fängt an mit einem sehr... Ja, irgendwo anders habe ich schon gesehen, sehr Erasure-esken Sound.
Ja, ist schön, dass du es auch sagst. Ich hatte das auch im Kopf gehabt, so mit gebrochenen Akkorden, mit so leicht klimpernden Synthesizer-Sounds. Das klingt sehr, sehr 80er.
So ein Glockenklang, genau, so ein FM, so ein DX7 Synthesizer habe ich da irgendwie aus den 80ern so im Kopf, ne? Das klingt so sehr, man kann das Sound so schlecht beschreiben, so ein bisschen metallisch Glockenklangartig, ne?
Genau, also sobald man versucht zu beschreiben, klingt schon wieder anders im Kopf.
Ja.
Aber ihr müsst es selbst
hören. Ich hätte es ja gerne angespielt, aber naja. Vielleicht kann ich es beim nächsten Mal ja nochmal machen. Vielleicht schaffe ich es ja, so ein paar Sounds irgendwie nachzubauen und dann irgendwie mal reinzuschauen. Also das geht aber, da baut sich so ein bisschen auf, der Song. Der hat eine ganz eingängige Melodie, so eine Mid-Tempo-Nummer. Ne? Mhm. Ab der zweiten Strophe kommt dann irgendwie auch noch so eine Four-on-the-Floor-Bass-Drum dazu. Das ist dann die Stelle, wo alle Fans dann anfangen, hier mit den, ne, da zum Duck zu klatschen. machen sie wahrscheinlich von Anfang an, von vorne bis hinten natürlich. Ne? Der Refrain ist, ich finde insgesamt wird schnell langweilig, dieser Song. Also es ist sehr einfach gestrickt, ne? Aber doch ganz, ganz effektiv. Also ich finde, es gehört in seiner Einfachheit zu den etwas angenehmeren Songs auf dem Album.
Ja, das stimmt schon. Ne?
Könnte mir vorstellen, dass es vielleicht die nächste Single, die offizielle sein könnte, auch weil es halt vorher schon geschrieben wird, gespielt wurde, ne? Und das scheint dann auch dazu, dafür zu sprechen, dass die Band es eigentlich auch ganz gut findet. Und ich glaube, viele Fans so aus den Foren oder aus diesen Facebook-Gruppen, Facebook, da sind wir wieder, die ich mal gelesen habe, finden den, glaube ich, auch schon richtig gut. Also so Übertrack ist es jetzt nicht, aber...
Ja, aber wir werden ihn wahrscheinlich auch live im Sommer hören. Mhm. Gehe ich mal schwer von aus.
Genau,
die Zeile, die ich erwähnen möchte, ist Sieh einen anderen Engel sterben. Und da sind wir ja beim Hauptthema des Albums, was uns ja immer wieder begegnet. Engel, Sterben, Geister, Nahtoderfahrung und Ähnliches.
Ja, genau. Das mit dem Sterben, das haben die wirklich, aber darum geht es ja anscheinend auch in dem Album. Ich versuche, ob ich diese Melodie, die habe ich gerade im Kopf.
Ja.
kann total in die Hose gehen.
Es ist doch nur in deinem Kopf.
Doch ist die, ne?
Exakt.
Das ist die Refrain-Melodie, ne? Und das war sie auch schon. Und dann kommt nur dieses Watch Another Angel Die nochmal wiederholt.
Ja.
Und da habe ich eigentlich gedacht, da müsste der Refrain irgendwie noch weitergehen, aber dann passiert ja nichts mehr.
Stimmt. Aber das war der Song, wo beide den Refrain auch wieder zusammen singen, ne? Und
auch wieder zweistimmig, ne? Genau. Ja, die etwas höhere singt. Stimme mit dem Schafknödel-Vibrato ist wieder von Martigen Gore, genau. Und ja, dann kommt Ghost Again, ne? Haben wir ja schon gesagt, ne? Dass der Song ja ganz gut ist, ne?
Ja, absolut. Also die Nummer rockt auf jeden Fall und sehr Precious-esque und ich würde sagen, der beste Song seit 2005 von Depeche Mode.
Mit 4 Akkorden. Aber darüber haben wir schon gesprochen, auch dass andere, viele andere Songs diese Akkordfolge nutzen. Ne?
Richtig, das hört ihr in Potamus 21, falls ihr es noch nicht gehört habt. Wir machen ganz schnell weiter zu Don't Say You Love Me.
Genau, gab auch mal einen Erasure-Song, der so hieß.
Ja, ich habe mir auch einen Klang versucht zu notieren. Bring.
Bring.
Ich weiß auch da nicht, ob es eine Gitarre ist oder ob es elektronisch ist. Ja.
Da ist etwas, was mir sehr positiv aufgefallen ist, also ein Beispiel für das, was ich wirklich beim ganzen Album sehr positiv finde, ist, dass sie sich sehr auf Songs konzentrieren und nicht zu sehr auf ein fiependes, biependes und mit Störgeräuschen versetztes Arrangement. Bei vielen anderen Songs, den letzten Alben ist das der Fall gewesen, was die Songs meistens wirklich entstellt hat. Also ich weiß nicht, wie sie eigentlich konzipiert, also als Demo geklungen haben, aber zum Beispiel habe ich letztes Mal ein Demo gehört von diesem Song, den wir auch im Kontext von schlimmen Songs auf Depeche Mode Alben, also für mich zumindest, bei My Little Universe, ne? Das ist einer von den Songs, den Martin Gore alleine singt. Ne? Da habe ich das in meine Demo-Version verlinkt bekommen und ja, da kann man sich den Song eigentlich ganz gut anhören. Das fehlt halt einfach, ne? Dieses übertriebene. Ja, wir müssen jetzt irgendwie mal rausstellen, dass wir hier so eine experimentelle Band sind, die ganz viele teure Synthesizer haben oder auch vielleicht eine teure Soundkarte oder so. Aber und das alles irgendwie, ne, zum Piepen und zum Fiepen bringen müssen. Und dann wahrscheinlich auch noch der Produzent sagt, ja, guck mal, hier habe ich auch noch einen ganz teuren neuen Synthesizer, muss auch noch mit rein.
Ja, richtig. Es ist wirklich schade, dass wir hier nichts einspielen können oder wollen. Oder das ist übrigens anders bei anderen Musiksendungen, die es so gibt. Auch von hier den Podcast, den ich von Peter Urban und Genesis empfohlen habe. Da wird ganz, ganz viel gespielt.
Ja, ja.
Die werden das wohl mit den GEMA-Gebühren geregelt haben.
Das ist ja auch vom NDR.
Richtig, richtig. Ja. Ich kenne aber auch tatsächlich privatwirtschaftliche Projekte, die sowas auf die machen das direkt mit wie heißt denn dieser Streaming-Dienst gleich noch?
Spotify. Ja, ich weiß, was du meinst.
Was? Spotify.
Auf Spotify gibt es sowas auch. Also, ja. Da gibt's, ich dachte, mit Patreon oder sowas.
Ah, Patreon, das könnte es auch funktionieren.
Und da geht es natürlich auch mehr um Videos, ne?
Genau. Naja, aber was habe ich mir aufgeschrieben?
Genau, ja, sag mal.
Zu Don't Say You Love Me. Also ich finde diesen Text auch sehr interessant, weil er halt auch die ganzen Strophen durchgehend mit Ich und Du Gegensätzen spielt. Also ich bin dies, du bist das. Ne? Und da gibt es so einige Dinge, die gegeneinander gestellt werden, wie Mörder und Leiche, Langeweile und Begierde, Buhrufe und Chorgesang, Schlafmittel und Schrei. Und davon gibt es noch einige mehr in dem Song.
Ja, das ist auch geschrieben.
Ja, richtig. Das ist tatsächlich von Richard Butler auch mitgeschrieben.
Ja.
Das hat man noch gar nicht erwähnt. Auch Ghost Again wurde von ihm mitgeschrieben. Und die Geschichte ist ja so, die ich jetzt schon mehrmals gelesen habe, die Martin Gore wahrscheinlich in dem Interview auch erzählt, dass er eigentlich dabei war, mit Richard Butler ein paar Songs zu schreiben, wahrscheinlich für ein Solo-Projekt oder so. Und so nach 3 Songs, also diesen beiden und noch 2, die gleich kommen, kam ihm so der Gedanke, ob das nicht was für Depeche wäre. Und Roger Butler hatte angerufen und ist vorgeschlagen und sagte, seine Antwort war, ich liebe Depeche, mach das. Ja, und somit haben wir jetzt auch 4 Songs von Roger Butler hier auf diesem Album mitgeschrieben.
Und dieser Song ist wirklich sehr schön instrumentiert. Er ist gar nicht so elektronisch, da hören wir auch Streicher.
Ja, richtig.
Und das ist eigentlich immer eine ganz gute Kombination. Ja, wir hatten ja früher schon mal Streicher bei Ron Caress auf Songs of Faith and Devotion und zumindest Synthesizer oder Sample-Streicher auf Home. Und das verleiht diesen Songs einfach wirklich eine schöne, gediegene Atmosphäre und es gibt auch ein Solo-Violin-Thema in diesem Song, was wirklich auch sehr gut gelungen ist. Also ich finde, das ist echt ein runder, schöner Song. Kann man gar nichts anderes sagen. Und es gibt auch noch die Zeile So Don't Say You Love Me.
Richtig.
Ich meine, so heißt der Song ja auch. Und Don't Say You Love Me kam ja auch schon mal bei Depeche Mode vor. Cause it's no good.
Ja.
Die nehmen sich auch in anderen Songs teilweise ein bisschen selber. Das kommen wir später, glaube ich, auch nochmal drauf.
Und Mitch, du wirst die Lachnummer sein.
Ich, und du die Pointe. Komm. I'll be the punchline. You'll be the laughter and I'll be the punchline, of course. Interessante Reime, ne? You'll be the killer, I'll be the corpse. You'll be the laughter and I'll be the punchline. Ach Mist, reibt sich nicht auf corpse. Of course, muss man nochmal.
Dann reibt sich. Noch einen hinterher, genau.
Ah.
Ehrlich, kommen wir zu My Favorite Stranger.
Ja.
Ich habe mir notiert, zerrter Sound zwischen den Strophen und am Anfang der Strophe. Also da, sie können es nicht ganz lassen mit ihren elektronischen Sounds und Verzerrungen. Ne? Also damit wird immer noch gespielt. Auch wenn wir hier einen Song haben, der auch wieder von Richard Butler mitgeschrieben wurde.
Der Song ist eigentlich einer von diesen klassischen Depeche Mode Songs, die mit einer sehr simplen Melodie auskommen und der sehr es gibt so einen Bassostinato, ne? Also oder Riff, was sich die ganze Zeit durchzieht. Und der Song, der baut sich dabei aber auch auf, ne? Und von der Dynamik her, ne? Es kommt immer mehr dazu. Es ist einfach, wie ich vorhin schon gesagt habe, die haben zwar sehr spärliche Arrangements teilweise, aber sind sehr interessant. Ne? Also da passiert ziemlich viel und es gibt ziemlich viel Abwechslung. Also da haben sich echt schon Gedanken gemacht, solche Songs dann wirklich auch, dass man beim Hören am Ball bleibt. Ne? Tolle Bilder hier wieder. Und ich glaube, Ich habe jetzt nicht die Tonart im Ohr, aber ich glaube, das Riff müsste ungefähr so gehen. Ja, und dann. Ja, und dann irgendwie so. Und dann geht es irgendwie schneller. Irgendwie so ähnlich ist das. Mhm. Und das geht die ganze Zeit durch und darauf eine sehr monotone Melodie auch, die irgendwie auch nur so aus so drei Tönen, ersten drei Töne der Voltronleiter, ne, so ähnlich wie bei Behind the Wheel. Ne? Also daran hat es mich ein bisschen erinnert, von der Monotonie her.
Ah, ja, ja, ja.
Und ich glaube, die Stimme ist auch so in Oktaven gedoppelt, ne? Also dass die Tiefe, also nicht zweistimmig, sondern einfach nur die Oktave drüber gesetzt, ne? Das ist auch wie bei Behind the Wheel. Und am Ende wird es noch mehrstimmig, ne? Das wird so ein bisschen intensiver. Und das, ich finde auch insgesamt sind Dave Gahan ziemlich gut auf dem Album. Manchmal fehlt es mir ein bisschen an Power. Mhm. Also er hat ja eigentlich so diese zwei Arten zu sehen. Einmal so diesen schmetternden, tiefen Bariton, ne? Mhm. Den er so in so einen Song wie bei Behind the Wheel zum Beispiel. Ne? Let me take you. Nee, wenn ich Let me take you, das weiß ich nicht. World in My Eyes. Ja, genau, das ist mit Let me take you on a trip. Ne? Das ist so richtig kräftig am Anfang. Let me take you on a trip. Ne? Oder bei Behind the Wheel ist es My Little Girl, Drive Anywhere und so. Ne? Mhm. Und dann sind er manchmal sehr zart. Und auf dem Album ist es überwiegend so diese zarteren zartere Stimmfarbe.
Ja.
Ja, könnte man manchmal ein bisschen mehr zulegen.
Das habe ich von anderen auch gehört. Also mein guter Kumpel Holger sagte, der hat sich wieder richtig Mühe gegeben zum Singen und das würde ihn sehr begeistern. Ne? Was ich woanders gelesen habe, dass er auf seinen Pressgesang verzichten würde.
Ja, das ist manchmal kommt es ganz gut, aber das hat er mal in den letzten, also wenn er live singt, ne, dann ist es wahrscheinlich einfach so wegen dieser Live-Situation und der Lautstärke da. Da klingen dann diese Songs, die eigentlich auf dem Studioalbum etwas zarter gesungen werden, so ein bisschen, da legt er ein bisschen zu viel von diesem Power rein, ne? Das passt da dann sehr, ja. Ja, also wie gesagt, das ist ein jetzt nicht sehr spektakulärer Song, aber der ist gut gelungen, ja. Der hat, glaube ich, auch seinen Platz auf dem Album verdient.
Absolut. Und meine Lieblingszeile ist, mein Lieblingsfremder steht in meinem Spiegel, legt mir Worte in den Mund, ganz kaputt und bitter.
So. Ja, I'm starting with the man in the mirror, würde ich sagen.
Ja, genau. Also, er redet eigentlich die ganze Zeit über sich in dritter Person, ne?
Mhm. Und dass er sich sehr fremd ist.
Ja, genau. Also das ist eine Distanz zwischen diesen beiden Personen.
Ja.
Also er kennt sich selbst nicht mehr.
So. My favorite stranger, das ist so ungefähr geht das.
Genau.
Ja, insgesamt bis jetzt das Album doch sehr hörbar.
Wir sind ja noch nicht mal bei der Hälfte. Wir sind noch nicht am Ende der ersten Seite. Also ich weiß nicht, ob die Vinyl so rausgekommen ist.
Ich glaube, es ist ein Doppelalbum mit geätschter vierter Seite.
Ah, richtig, richtig. Aktuell habe ich bei JPC gesehen, gibt es nur LPs für 50 Euro. Und ich denke mir,
ja,
Moment, aber mindestens. Dafür kriege ich eine Phoebe Bridges und Lucy Dacus und Julian Baker Konzertkarte.
Ja, ja, das hat mich auch ein bisschen überrascht oder schockiert, warum ist jetzt eine Vinyl auf einmal, also nur eine Doppelvinyl, also das ist, wird ja nicht gezählt wie zwei einzelne Schallplatten.
Ja, 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 und es gab, glaube ich, sogar eine Limited Edition oder irgendwie sowas, die jetzt schon ausverkauft ist, die 70 Euro oder so gekostet hat. Leute, was soll das?
Ja. Leute, wo soll das enden?
Ja,
mit Fans. Element of Crime können wir auch noch rezensieren, haben auch ein neues Album.
Ja, aber ich habe es noch nicht gehört. Tatsächlich. Ja, das war auf diesem Foto, was die geschickt haben, mit drauf.
Ja, genau. Ja.
Das war aus der Verdi-Zeitung übrigens.
Aus der Verdi-Zeitung?
Ja, Verdi-Gewerkschaftszeitung. Die hat hinten immer einen Medienteil über Bücher, Videos und neue Musik. Die ist da auch manchmal ganz schön hip, die Redaktion von Verdi.
Ja, mit Trillerpfeifen.
Ja, apropos hip, der Martin, der kann auch mal wieder ganz hip.
Ja, wir sind bei dem sechsten Stück angekommen, ungefähr die Mitte des Albums und meine Damen und Herren, wir haben die Mitte des Albums erreicht.
Das ist Zeit und die Mitte des
Konzertes.
Für ja. Martin Gore. Holt Martin Gore auf die Bühne. Dave hat kurz Pause und der Rest kann pullern gehen, wenn sie möchte.
Nein, also das so Konzert bleibt ja noch der Pianist.
Es bleibt der Pianist. Begleitet. In der Tat.
Außer er spielt selber Gitarre und begleitet sich selber.
Genau, und es mag auch Fans geben, dieser Balladen. Und ich finde, sie haben ihre Berechtigung, das gehört jetzt auch irgendwie ein bisschen dazu. Und er singt diese Ballade natürlich auch über den Tod. Ne? Wird uns ja sonst wundern. Ne? Und ansonsten würde ich sagen, das ist so ein, ich muss ehrlich sagen, bei mehrmaligen Durchläufen ist das mein erstes wirklicher harter Skip-Kandidat.
Ja, vor allem, weil es ist nicht eine richtige Ballade, es ist halt ein etwas getragenerer Song, ne?
Ja.
Aber das ist in diesem typischen, ja, so ähnlich wie er seine Solo-Nummern auf den eigenen Alben, auf den Depeche Mode-Alben, auch in den letzten Alben so präsentiert, mit so einem sehr präsenten Gesang, kann man gar nicht, ja, wieder beschreiben, also. Es ist ja müßig zu sagen, früher klang er irgendwie besser oder wann die Ballade, hat ja auch noch eine andere Stimmfarbe gehabt, die ist ja mittlerweile auch älter geworden, hat andere Stimmbänder, da ist alles mögliche vorbeigeflossen und
Wer weiß, wie du klingst, Anfang 60.
Ja. Ich klinge jetzt schon wie Anfang 60 wahrscheinlich. Und also wie gesagt, er knödelt nicht ganz so schlimm, wie er es in den letzten Jahren alten anderen Alben getan hat. Ich finde diesen Song so als Song an sich eigentlich gar nicht mal schlecht, so von der Melodie, Führung und wie er den Refrain gestaltet, sind wieder interessante, habe ich jetzt leider wirklich noch nicht, das würde ich gerne nochmal machen, die Akkorde nachliefern. Das ist zum Beispiel im Refrain, da endet er auf einem Dur-Akkord, wo man eigentlich einen Moll-Akkord erwarten würde. So, es sind ganz interessante Spielereien dabei. Oh, es macht auch so ein Major-7-Akkord. Macht das Ganze so ein bisschen wie Barmusik fast schon, ne? Ich finde den ganz okay. Also Skip-Kandidat wäre es bei mir jetzt nicht. Aber viele Fans der alten Tage, die legen immer sehr hohe Erwartungen in die Martin Gore Balladen.
Und wenn so wie Question of Lust.
Ja, Somebody, Question of Lust, The Things You Said oder meistens hat er auch früher so zwei, drei Songs auf dem Album gesungen. Ne? Also diesmal ist es wirklich nur eine einzige Solonummer, ne, wo man ihn nur singen hört. Obwohl es 12 Songs sind.
Ne? Denkt wie die zweite Stimme zwischendurch, ja.
Ja, ja, genau. Aber so, dass er wirklich die Lead Vocals übernimmt. Ja, also da gab es schon mal bestimmt, also Alben mit zwei, würde ich jetzt mal sagen.
Genau. Aber auch diesen Song werden wir ganz sicher live hören, als Akustikversion.
Ja, da wird er ja auch wieder, also er kommt ja immer und singt. Und warum sollte er nicht den Solo-Song singen? Ich habe nämlich, also wenn ich jetzt bei Facebook und so unterwegs bin, oder YouTube und so, diese ganzen, was man so präsentiert bekommt, wegen meinem Algorithmus, es ist schwierig, das Setlist auszuweichen, was ich eigentlich vorhatte.
Ja,
ich habe es aber noch nicht aktiv angeklickt.
Ja, ja, ich habe sie gerade sogar offen. Also
nichts! Spoiler!
Es werden nicht so viele Überraschungen sein mit.
Pass, natürlich nicht, weil es sind ja ungefähr, pass auf, ich sag mal, welche Songs gesetzt sind,
ja,
die nicht gespielt werden
dürfen. Die nicht, okay.
Der offensichtlichste ist Never Let Me Down Again. Der irgendwo im Zugabenblock wahrscheinlich kommen wird, damit schön hin und her die Arme wie im Körner, ja. Wie heißt es, Kornfeld geschwenkt werden. Ne?
Genau.
Dann darf auch nicht Personal Jesus fehlen. Mhm. Es darf auch nicht Enjoy the Silence fehlen.
Enjoy the Silence.
Ja, natürlich fehlt nicht Enjoy the Silence.
Ich übersehe es gerade, aber ich guck mal kurz unten auf die Violator. Ja, du hast recht. Vier Songs von der Violator.
Hm? Mhm, dann werden die anderen vier Songs von der Violator?
Aktuell, ja, das wechselt zwischendurch so ein bisschen, weil ich glaube, Condemnation wurde gegen Waiting.
Jetzt hat er Condemnation gesagt. Er hat Condemnation gesagt. Ich wollte nicht, dass er Condemnation sagt.
Aber Condemnation wird doch gar nicht gespielt. Also wurde letzte Woche gespielt und ist aber wieder raus.
Ach so. Ja, die verändern die Setlist ja auch häufig mal während der Tour.
Ne? Genau. Wir wissen nicht, was wir sehen werden.
Also dann sind Personal Jesus und Enjoy the Silence und Policy of Truth und Voldemar Eyes, die anderen beiden, die Singles von Violator wahrscheinlich.
Rein theoretisch, genau. Wobei Policy of Truth sehe ich jetzt hier gerade beim Auftritt in Las Vegas nicht.
Ah, okay.
In der T-Online, T-Mobile Arena.
Oh, dann gibt es vielleicht noch einen anderen Song von der Violator, das ist interessant. Aber warte mal, was auf jeden Fall auch nicht fehlen darf, ist Na. I Feel You.
Songs of Faith and Devotion, ja, natürlich. Drei Songs.
I'm Walking My Shoes. Mhm. Genau. Wie fängt der immer noch an, live? Mit so einem Zitat aus einer Maxi-Version, wo auch alle immer die. Das ist immer lustig, wenn die Fans diese Instrumentalteile mitsingen, ne?
Ja, stimmt. Ja, wie war's?
Etwas, was eigentlich gar nicht so.
Walking in My Shoes hatte ich damals, ich weiß nicht zu welcher Aufgabe, zum Musikunterricht mitgebracht. Erinnere ich mich noch bei einem guten Herrn Herdig.
Interessant. Da waren wir zusammen.
Ja.
In diesem Musikunterricht.
Richtig.
Wie viele Songs werden vom neuen Album gespielt? Ich würde sagen so 5.
Exakt.
Ja,
Bingo.
Intro, also Ghost Again ist dabei, My Cosmos Is Mine ist dabei, Wagging Tongue ist dabei.
Ja.
Der letzte Song ist wahrscheinlich dabei, Speak to Me.
Ja.
Okay, dann ist noch
alles
Zeit.
Alles richtig. Und dann ist noch Zeit für Martin in der Mitte.
Ach so, ja klar.
Natürlich. Ja. Dann hast du alle 5.
Siehst du? Und sie halten es nicht für nötig. Also gut, es ist auch wirklich schwierig. Ne? Auch wenn sie es vielleicht wollten und das Album für wert befinden, das Ganze zu spielen. Aber in diesem Rahmen, wie sie auftreten, schon seit 30 Jahren mittlerweile, oder 20 vielleicht, in diesen riesen Stadien und Arenen, wo es darum geht, die Hits abzufeuern. Und das, was die Songs, die Fans halt hören wollen. Weil die Songs, die wir gerade aufgelistet haben, die waren ja vor 20 Jahren auch schon alt.
Exakt. Und aus den letzten 20 Jahren spielen sie nur noch einen einzigen Song.
Also der
jetzt und das nicht, ist falsch. Also
der Song ist falsch. Der Song, der heißt ja auch falsch. Okay. Den haben sie schon beim letzten Mal gespielt. Das ist interessant. Also, dass sie so diese,
der ist noch drin, ja.
Ja, gut, ist okay.
Ja. Wobei ich es tatsächlich schade finde, dass sie nicht, wie du schon sagst, nicht mehr vom aktuellen Album spielen. Hm. Weil wir kommen ja noch zur zweiten Hälfte des Albums. Und da sind noch zwei bis drei Songs, die mir richtig gut gefallen. Abgesehen vom letzten Song, von dem wir schon gesprochen hatten, der ist auf jeden Fall auch live dabei. Mhm. Aber da sind noch zwei weitere Songs, die ich denke, die würde ich live gerne hören.
Mhm. Na gut, machen wir direkt mal weiter. Also wir sind bei Song Nummer 7, die zweite Hälfte des Albums.
Genau, und zwar den letzten Song, der mit Richard Butler zusammengeschrieben wurde, Caroline's Monkey. Und das ist wirklich ein toller Start in die zweite Hälfte des Albums, finde ich. Mhm.
Den finde ich auch richtig gut. Also da finde ich den Refrain richtig gut. Ich finde so diesen treibenden Beat gut und diesen Bass, ne? Also das sehr, sehr synthetisch, ne? Sehr, sehr elektronisch. Das ist ein cooler Song. Das ist auch nicht so Single, also Radio-Hit tauglich, aber es ist könnte so ein geheimer Fan-Favorite sein.
Ne? Ja, sowas wie damals Halo oder so.
Genau, ja.
Sowas. Also das ist auf dem Album drauf, das ist wichtig, jeder weiß, dass dieser Song da drauf ist und dann, wenn er dann auf der World Tour, die zu dem Album gehört, nicht gespielt wird, dann ist es schon sehr, sehr schade.
Ja, das gibt ihm schon wieder den Status des eigentlich nicht so wichtig, ne? Aber genau. nicht so wie wichtig. Gesagt, das ist, die sind nicht mehr in diesem Status, wo sie ein Album promoten, ne? Sondern es ist ja umgekehrt, sie machen ein Album, damit sie ja auf Tour gehen können, so ungefähr. Ne? So wird es nicht ganz sein. Aber es ist nicht so wie, weil ich glaube, bis zur Violator. Nee, bis zur Songs of Faith and Devotion. Haben die Touren bestimmt 90%, also der Setlist, die Setlist hatten, nochmal, das ist ein aktuelles Album, war bestimmt zu 90% oder so, wie man ja auf der Setlist vertreten. Dass vielleicht ein, zwei Songs nicht gespielt wurden, aber der Großteil des Albums wurde komplett live gespielt. Manchmal sogar das ganze Album. Ich glaube, Violator war, wenn es auch einmal mit einer Akustikversion vielleicht ausgetauscht, aber ich glaube, da waren bei der World Violation Tour haben sie, glaube ich, wirklich jeden Song des Albums gespielt. Waren auch nur 9 Songs.
Ja, ja, ja.
Und bei Songs of Faith and Devotion, da gibt es ja sogar ein Live-Album. Songs of Faith and Devotion Live.
Richtig.
Also haben sie damals rausgebracht, um den diesen Trick, wir haben ja gerade über die Media Control Charts geredet oder auch generell die Charts, um das Album Songs of Faith and Devotion länger in den Charts zu halten. Weil dadurch, dass die gleiche Tracklist wie auf dem Studioalbum, also auf dem Live-Album wie auf dem Studioalbum vertreten war, die gleiche Reihenfolge der Songs, zählte das irgendwie als ein Album, also ein dasselbe Album für die Charts.
Ja, ja, ja. Den gleichen Trick gab es ja mit den Single-Charts, auch mit den Maxis und den Remixen, die ein paar Wochen später rausgebracht werden.
Ja, oder genau.
Ne, damals rausgebracht.
Früher. Ja. Wir wollten nochmal eine 12-Inch-Sendung machen. Ne?
Die gute 12-Inch-Sendung, genau.
Ja.
Genau. Aber Caroline's Monkeys oder ihr Äffchen gurte ihr ins Ohr. Großartig.
Ja, das ist jetzt,
wie ein Dämon durch Carolines Tränen.
Ja. Also es gibt ja diese Phrase oder diese Redewendung im Englischen, a monkey on someone's back.
Mhm.
Also das heißt, was man so das Päckchen, was man mitträgt.
Ah,
ne? Also
ja.
Ein Problem.
Ja, okay, verstehe. Ja. Ja, ja,
ja. Das erinnerte mich an den. Also da geht es ja, glaube ich, um Drogen, ne? Oder Alkohol oder halt solche, das ist das Problem.
Auf jeden Fall geht es da um, ja, Bewusstsein
oder Sucht,
verändernde,
ne, könnte ich sagen.
Situation, mhm. Ja.
Ja.
Ja, ja.
Also ich denke, Caroline, wer auch immer, für wen auch immer Caroline steht, hat irgendein Suchtproblem. Und sie möchte, es kommt immer wieder auf, ne? Und so, ne? Und versucht das irgendwie loszuwerden, aber es schafft es nicht ganz.
Ja.
Und dann kommt aber der Refrain, Fading's better than failing, Falling's better than feeling, Folding's better than losing und Fixing's better than healing.
Also, manchmal. Das ist,
sometimes, da haben wir es wieder.
Sometimes.
Wieder eine Selbstreferenz zum anderen Song, bei dem es auch schon um Drogen und Sucht geht. Nehme ich einfach mal an, weil der Song Clean heißt. The cleanest I've been.
Oh ja.
Der vom Violator-Album. Wird quasi genauso in derselben Art und Weise dieses Sometimes gesungen. Ne?
Mhm.
Also das ist eindeutig eine Referenz. Ne? Das finde ich ganz witzig. Ja, es gibt von Genesis, da haben wir drüber vorhin geredet, den Song Tonight, Tonight, Tonight von dem Album Invisible Touch. Da geht es auch um Drogen, also Alkoholabhängigkeit oder sowas. Ne? Und da kommt auch irgendwie mal die Zeile vor, irgendwas mit Monkey on my back. Also, da kannte ich das.
Verstehe.
Ja.
Sehr gut. Wieder was gelernt, liebe Leute.
Mhm.
Euer Päckchen tragt ihr jetzt euer als Äffchen. Euer
Anglistik-Podcast. Ja, also das ist Anspieltipp auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Und da bin ich schon ein bisschen enttäuscht, dass ich das an aktuellen Setlist nicht sehe. Kommen wir zu Before We Drown. Das ist auch ein bisschen besonders. Weil es, also eigentlich ist er der Hauptsongwriter, ganz klar, Martin Gore in dieser Band. Und lange Zeit hatte, auch als Dave Gahan seine Solo-Karriere gestartet hatte, Dave Gahan darum kämpfen müssen, überhaupt was mitschreiben zu dürfen. Ja, jetzt hat Martin Gore sogar andere Freunde, wie wir gerade schon gehört haben, ne, unseren guten Richard Butler.
Mhm.
Und in diesem Song wurde sogar mit den uns sehr gut bekannten Christian Aigner oder Peter Gordano geschrieben. Und da fragt man sich, wie hat man sich das vorzustellen? Sind die wirklich, also wie so eine klassische Rockband zusammengekommen und sich mal in Proberaum gestellt und haben mal was zusammen gemacht? Das ist doch bestimmt bei anderen Depeche Mode Songs nie so passiert. Und hier kann ich es mir gar nicht anders vorstellen, wie dann der Keyboarder, der damals Alan Wilder ersetzt hat, Peter Gordano, und der gute Drummer Christian Aigner, einfach mit auf den Credits steht, ne?
Kann natürlich auch so in einer Situation beim Soundcheck, ne, auf Tour irgendwie dass es schon länger irgendwie so in der Schublade liegt, ne? Dass sie es damals zusammen gejammt haben. Aber ich glaube, die haben auch schon mal was zusammen, vielleicht auf einem Soloalbum von Dave Gahan oder vielleicht auch sogar auf einem der letzten beiden Alben. Es kommt mir nicht ganz unbekannt vor, dass die beiden auch bei einem Dave Gahan-Song mitgeschrieben haben.
Ist richtig, einer von den beiden hat auf jeden Fall schon, ich glaube, Peter Cordeiro, der Keyboarder war es tatsächlich, ja. der mit ihnen, mit Dave Gahan schon zusammengearbeitet hat, ja. Hm.
Ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen biased bin. Ich finde den Text total banal. Mhm. Also, wenn ich denke, das würde mir jetzt auf Deutsch präsentiert werden, also denke ich, boah, ist das wirklich der allererste Song, den irgendjemand schreibt oder so? I've been thinking I come back home, so how would that be, you and I alone, all alone? Das ist wie so hingekritzelt mal so eben auf so einem Notizblock und so, ne? I have a feeling you're not on my side, there's a distance between you and I. So, oder auch so wie wenn jetzt jemand Deutsches einen englischen Song schreibt oder so, nicht so viele Vokabeln zur Hand hat, ne? Das finde ich so, ja, so platt irgendwie, ne? First we stand up, then we fall down. Ja, natürlich, ne? Also, we have to move forward before we drown. So, das sind so Plattitüden, so, das ist einfach, das ist sogar noch zu wenig drin, dass man es in irgendeine Richtung interpretieren könnte. Ne? Das könnte alles und nichts sein. Ne? Das ist so, I feel so naked standing on the shore. Ja, oh, sind das für Stilblüten, für platte Bilder. Ne? Er steht oft an der, also wie so ein Teenager, der irgendwie so einen Song schreibt. Ne? Also ich weiß schon ganz genau, Martin Gore, warum den Herrn Gahan nicht texten. Also nein, hat doch wirklich gute Songs geschrieben. Aber. Und vielleicht war ich da ein bisschen biased, weil ich vielleicht vorher schon gelesen habe, dass Aigner und Codino damit geschrieben haben und Dave Gahan und vielleicht kann ich den Song deswegen auch einfach nicht so gut finden. Ich finde ihn einfach so ein bisschen nichtssagend. Ist eine ganz, ja, ganz nette Melodie, ne? First we stand up, then we fall down. We have to move forward before we drown. Ja, und das ist es dann auch, ne?
Ja. Also ein Song, den man tatsächlich, den man nicht braucht. Das ist irgendwann vergessen.
Okay. Das ist ein, genau, Filler. Und der ist auch von der Instrumentierung sehr, also vorhin habe ich noch gesagt, es ist eigentlich ganz okay, dass es nicht so übertreiben, aber mit dem Arrangement, und ich finde, da ist er, der ist sehr, sehr naked. Da passiert kaum was im Arrangement. Ne? Das ist so, klar, Schlagzeug, Bass und ein paar Akkorde so, ne? Und das, also die Minimalinstrumentierung, die auch nicht sehr originell ist. Also das wäre jetzt mein Kandidat für raus, runter vom Album. ich würde ja ganz gerne am Ende nochmal Vaughn George, der YouTuber, der auch ganz viele Depeche Mode Alben rezensiert, der das leider jetzt mittlerweile nur auf seinem bezahlten Patreon-Kanal, genau, Fanboy Alert, ja. weil, ne, das ist Patreon auf YouTube, wegen der Lizenzen kann er halt kein Album rezensieren und im Hintergrund dann das Album anspielen, ne, sonst würde natürlich geblockt werden. Und deswegen hat er diesen Patreon-Kanal. Und da müsste man halt irgendwie, da gibt es verschiedene Mitgliedschaften und so, da bezahle ich doch keine 20 Euro im Monat, damit ich seine. ja. Obwohl das ganz gut macht, aber naja, was soll's. Es gibt so viele, die man abonnieren könnte. Mhm. Genau, der hat nämlich auch dieses Ranking immer gemacht, ne? Also, was ist der beste Song des Albums? Was ist der überraschendste Song des Albums? Ne? Und welcher Song könnte vielleicht runter vom Album, ne? Das können wir gleich auch nochmal machen.
Das können wir machen, aber da du gerade den anderen YouTuber erwähnt hattest, wollte ich auch nochmal kurz den YouTube-Kanal For Whatever Reason erwähnen.
Aha.
Das ist ein Amerikaner, der täglich Videos raushaut und eigentlich jeden Phoebe Bridgers oder Boy Genius Song oder sonst was sich angeschaut hat und meist noch irgendwelche extra Aufnahmen rauszieht und die sich anhört. Und oft hört er sie sich zum ersten Mal an, wie zum Beispiel auch die ganzen Songs von Taylor Swift. Und man sieht dann quasi ist das in
so
seinem... Eine
Art, Entschuldigung, diese Reaction-Videos?
Ja, genau. Das ist so ein typischer Reactor, der da mit Kopfhörern davor sitzt und sich den Song eingeblendet auch gemeinsam anhört.
Ja. Aber auf diesem Still zum YouTube-Video dann immer irgend so ein Typ mit so weit aufgerissenen Augen zu sehen ist. Dann yeah. Oh, ja, was ist das denn?
Genau, Brillenträger, Basecap und Kopfhörer drüber. Ja, das ist er. For whatever reason.
Okay, ja. Dann höre ich da auch mal rein.
Gut.
Du wolltest noch was sagen? Ich habe jetzt einfach jetzt den Song schon mal verrissen. Vielleicht
ja, der ist, ach, ich habe ihn schon gar nicht mehr im Kopf, den Song. Also das ist so, tatsächlich das einzige Besondere war, habe ich erwähnt, ne, dass der von anderen Leuten geschrieben wurde. Und vielleicht ist das der Grund, warum er hier drauf ist. Ansonsten gibt es keinen anderen. Kommen wir lieber zu einem besseren Song.
Oh ja.
Also ich finde, diese zweite Hälfte hat eine interessante Rhythmik von ein interessanter Song, ein vergeblich Song und wieder ein wieder interessanterer Song. Und das ist People Are Good tatsächlich. Das ist ein Song, der für mich nicht sehr besonders ist, aber für mich als Depeche Mode und Dave Gahan Gesang mir irgendwie im Kopf bleibt und ich mich jedes Mal beim Durchlauf wieder freue, dass dieser Song kommt.
Ja.
Ich weiß nicht, kannst du mir erklären, was diesen Song so besonders macht?
Ich finde auch wieder diese Elektronik mit, es kommt immer so eine Art Riff dazwischen, ne? Also die Melodie ist eigentlich wieder ziemlich simpel, ne? Es sind wenige Töne, die immer so sloganartig, ich weiß nicht, so schon fast schon ähnlich so von der Melodie für irgendwie World in My Eyes, ne? The people are good und so, ne? Mhm. Und das ist auf einem ziemlich elektronischen Beat, ne? Also ich finde, insgesamt ein großer Kritikpunkt für mich jetzt an dem Album, hatte ich so gemerkt, mir gefielen die Schlagzeug-Sounds nicht. Es ist ja irgendwie natürlich alles elektronisch. Mhm. Live wird das wahrscheinlich wieder von Christian Aigners Tode bis zur Unkenntlichkeit zerknüppelt werden. Mit seinem riesigen Drumset, ne?
Ja.
Was er eigentlich gar nicht braucht für Depeche Mode Songs, aber naja, auch der gerade erwähnte Vaughan George. Wie heißt er wirklich, Vaughan George? Ich konnte mich auch irren. Aber Vaughan heißt er auf jeden Fall. Ne? Der ist, glaube ich, auch kein großer Fan von Christian Aigner, aber der bringt das auch wirklich auf den Punkt. Er hat mal ein Video gemacht, wo wirklich das Trommeln von Christian Aigner live und Alan Wilder live, der ja auch noch, als er zuletzt noch Bandmitglied war, auf der Songs of Faith and Devotion getrommelt hat. Ne? Und der hat wirklich etwas songdienlicher getrommelt als Christian Aigner. Der auch bei Songs, die eigentlich gar keinen Live-Drum vertragen oder nötig hätten, auch noch ganz viele Fills macht und so, ne? Das passt da irgendwie nicht so sehr zu diesen Songs, ne? Das ist so zu verrocken, ne? Und ich finde, die Drum-Sounds sind manchmal auf dem Album jetzt zu verhalten. Ich finde die Snare-Drums manchmal ein bisschen dünn und es klingt so nach so einem beliebigen Elektronik-Drum-Kit, was so rausgekramt wurde aus der großen Sample-Kiste, ne, und aus dem Beatboxen und dem Drum-Computer und was da alles da am Start ist. Ne. Da fand ich zum Beispiel gerade bei den Drum-Sounds, aber es liegt vielleicht auch, Alan Wilder, Fanboy Alert, was damals mit Drums so gemacht wurde, ne? Gerade auch der Violator. Ich fand zum Beispiel, ist diese Snare, die bei Enjoy the Silence klingt, ab der zweiten Strophe, die irgendwie gar nicht abhallt, die wie so ein durchgehender Snare-Sound ist, so ein ganz fetter, das ist so charakteristisch. Oder solche, so eine Bassdrum wie bei World in My Eyes, wo wirklich alles vibriert und alles in Fetzen fliegt in der Magengegend, ne? Ich finde, das ist hier bei People Are Good ist der einzige Song, wo ich denke, da funktionieren die Drums wirklich gut, ne? So auf ihre elektronische Art und Weise. Also das ist in der unter dem Aspekt wirklich ein guter Song. Und dann dieses, da ist auch noch so ein etwas verzerrtes Gitarrenriff, einfach nur nicht Riff, sondern Lick, würde man, glaube ich, eher sagen, ne? Was so ein paar kurze Töne, die so reingeworfen werden, die auch so ein bisschen an was ich nicht mal, I Feel You oder so erinnern, ne? Das finde ich einfach, das passt alles gut zusammen. Das ist irgendwie aus einem Guss, der Song. Besser als People Are People.
Besser als People Are People, ja.
Also, ne, People Are People finde ich eigentlich, kann man, ich weiß nicht, da bin ich auch so, habe ich schon wieder biased sagen, das klingt wieder so ein bisschen so, da sagt, kann man auch ein besseres Wort als biased sagen, ne? Vorbelastet. Das habe ich in der Zeit, wo ich den Spruch richtig gut fand, da fand ich auch People Are People richtig gut. Ich finde so diesen Pre-Chorus bei People Are People, obwohl der Songtext dämlich ist, ne? I can't understand what makes a man hate another man, help me understand. Also den finde ich gut, ne?
Ja, aber wenn ich mir die übersetzte Zeile hier anhöre, sind wir gar nicht so weit davon entfernt. Erinnere mich immer daran, dass Menschen gut sind. Und wenn sie schlechte Dinge tun, sind sie innerlich nur verletzt.
Ja, aber das Ganze ist ja ironisch gemeint, ne?
Ja, zum Glück. Ansonsten
wäre es ja. Und das im Gegensatz zu People Are People, das ist nämlich nicht ironisch gemeint. Das ist der Problem.
So.
Ja, deswegen ist es so platt, ne?
Ja. Also, da ist die Frage, ob. Ich meine, Sie wissen ja, dass Sie mal einen Song namens People Are People gemacht haben. Und jetzt machen Sie einen Song, der heißt, dann nennen Sie dann wirklich People Are Good. Dann. Ob Sie jetzt die. Naja, ich weiß nicht. Also. Keine Ahnung.
Ja, das ist vielleicht so ein bisschen die nachgeschobene Selbstironie.
Ja, genau. Tut uns leid, dass wir damals nicht ironisch waren.
Ja, und jetzt kommt Track Nummer 10. Ein etwas kurioser Song, finde ich. Weil den kann ich irgendwie nicht so richtig von der Stilistik irgendwie einordnen. Also was das jetzt wirklich sein will. Ist es eine Ballade? Ist es Samba? Also der Rhythmus ist so ein bisschen so, ne? So ein bisschen südamerikanisch. Mhm. Also ohne, dass er halt wirklich diese südamerikanischen Trommeln oder sowas benutzt. Aber ich assoziiere da irgendwie so ein.
Also vier Viertel Bassdrum Pop Melodie oder Rhythmik, ne?
Ja. Ja, genau. Es ist sehr langsam. Mhm. Vom BPM-Wert wahrscheinlich so um die, keine Ahnung, 100 oder so rum. Und ja, deswegen, das ist so ein Zwischending. Ne? Ich suche die ganze Zeit, es erinnerte mich ganz entfernt an den Rhythmus, der auch bei einer der neueren Pet Shop Boys Songs benutzt wurde, 20-something. Die ja eine ganz bestimmte Stilistik genommen haben. Aber ich finde jetzt nicht gerade, wie sich dieser Stil nennt. Aber es ist irgendwas Südamerikanisches.
Ja, und bei den Texten muss ich so ein bisschen an die letzte Potamus denken.
zitiere bitte.
Ich zitiere. Meine Liebe, es gibt keine Fakten mehr. Meine Liebe, die Realität ist zerbrochen.
Mhm. Ja, so ist es, ne?
Ja. Wir sind in einer zerbrochenen Welt und die wird hier so ein bisschen beschrieben. Trotzdem, dieser Song fällt bei mir, ne, bei diesen Oszillieren, auf der zweiten Seite, hoch, runter, hoch,
eine
runter.
Eine Berg- und Talfahrt.
Er wieder im Tal in ein Down. Ne? Und wenn wir sortieren würden, wieder in der zweiten Hälfte zu finden.
Mhm. Ja, also ich finde den Refrain ganz interessant, weil Dave Gahan da auch so einen kleinen kurzen Kopfstimmenteil hat, ne? Also du kiekst dann einmal so kurz hoch und so, ne? Das ist so die Melodie und dieses That's Always You, das ist so, hast du so ein bisschen wehmütig gesungen, ne? Das passt auch ganz, ganz gut, so, ne, wie der Song jetzt da interpretiert wird. Aber insgesamt haut er mich nicht so sehr vom Hocker.
Vom Hocker.
Ja. Locker vom Hocker. Da haben wir wieder unsere Phrasenkiste. Und jetzt haben wir den Song mit Never Let Me.
Go.
Nicht Down Again, sondern Never Let Me Go. Das, mit dem Song, als ich ihn zum ersten Mal hörte, fand ich den überhaupt nicht gut. Also da habe ich gedacht, das ist ein totaler Filler. Ne? Aber es ist ein Grower.
Mhm.
Und was ich da, du zuerst?
Ja, das glaube ich auch. Also ich hatte beim ersten Durchhören war mir die zweite Hälfte sogar immer mehr egal, wo ich merkte, es gibt kein weiteres Ghost Again mehr. Das jetzt, es ist gleich vorbei, es wird's nicht, wird's nicht. Und wie auch Karen and Monkey hat mich ja nochmal überrascht und auch People Are Good fand ich gar nicht so schlecht. Aber let Me Go wusste ich am Anfang auch nicht viel mit anfängen, aber tatsächlich mit mehr und mal und auch mein Kumpel Holger, jetzt zitieren wir nochmal, sagte, das ist ein richtig guter Song. Der würde ja einer, ne, neben Caroline's Monkey auch noch richtig gut gefallen.
Ja, und ich finde, der hätte auch wirklich die Setlist, die Live-Setlist gehört, ne? Also gerade der hat echt starken Refrain. Wenn auch später dann Martin Gore mit dazu kommt und dieses Never Let Me Go hymnisch gesungen wird. Und der hat auch einfach eine starke Gitarre. Interessanterweise erinnerte mich der ein bisschen an Editors. Also könnte irgendwie so vom ersten Editors-Album irgendwie sein, ne? Das auch was so die, also ein bisschen so wie heißt das? Blood Runs Through Our Veins, dieser Song.
Bones.
Bones, Blood?
Blood
Bones? Nee, oder heißt der Bones? Blood run through our veins.
That's where our similarity ends.
Blood run through our veins. Yeah. Da haben sie auch immer diese Gitarre, diese fast mandolinartige, ne, schnell gespielte Gitarre. Ne? Aber irgendwie hatte ich da Assoziation zu Editors. Es klingt mal ein bisschen schräg. Da sind auch interessante Harmonien drin. deswegen ist es, das ist so ein typischer Depeche Mode Song, wo ich denke, dass dieses, was dieser Vaughn auch als Gorism manchmal bezeichnet, wenn mal ein Akkord kommt oder ein Ton da irgendwie da nicht erwartet ist, ne? Das ist manchmal ein bisschen dissonant oder assonant oder atonal, na atonal nicht richtig, aber dissonant ist es, glaube ich, eher, ne? Dass da die Gesangsmelodie nicht nur so richtig so in den Akkord reinpasst, der gerade, also klassischerweise, ne? Nicht da ein Ton, den man da erwarten würde. Das ist im ersten Moment irritierend, aber passt da wirklich gut. Und den finde ich richtig gut, den Song, ja.
Ja, auch wenn es hier natürlich auch wieder um Tod geht, ne?
Jo, haben wir uns langsam dran gewöhnt, ne? Wir sind bei Song 11 von Memento Mori.
Das ist eine ganz schön triste, tote Veranstaltung hier. Mein Lieblingszitat, kurz aus dem Song. Wir werden Leuchtfeuer sein, so hell leuchtend wie Sterne im Dunkeln für Liebhaber in der Nacht.
Siehste.
Guck mal.
Immerhin tröstlich.
Ja, genau. Wir sind aus Staub gekommen und werden zu Staub werden oder so.
So ähnlich, genau. Und Ghosts again.
Genau.
Was du, Schopenhauer sagt das, glaube ich. Nach deinem Tode wirst du sein, was du vor deiner Geburt warst. Ja, und das ist auch nämlich Speak to Me. Rundet das Ganze ab. Nämlich Dave Gahans Gedanken, habe ich nämlich letztens im WDR 2 gehört. Ah. Da wurde das Album vorgestellt und dieser Song gespielt. Also ein Interview, Fetzen, ne? Und da ging es halt um diesen Song hauptsächlich. Der wurde noch ganz ausgespielt. Später am Abend. Aha. Passte dann ganz gut. Und ja, das sind wohl so die Worte, ne? Da, die so kurz vor dem Entschlafen, dem finalen Entschlafen durch den Kopf gehen.
Hm, okay.
Dave Gahan war ja schon mal in dieser Situation, dass er mal für 2 Minuten tot war.
Ja, ein sogenanntes Nahtoderlebnis.
Ja. Nahtoderfahrung, genau, ja. Und das ist eine sehr ruhige Nummer. Man merkt auch, dass die von Dave Gahan ist, also so von der Art und Weise, wie er komponiert, wie er seine Melodien gestaltet. Hat manchmal das Gefühl, dass er so, ja, vielleicht könnte, das ist so das, was ich überlege, wie er seine Melodien komponiert. Ich glaube, er denkt nicht irgendwie so an Melodien, die auf dem Klavier gespielt werden, auf irgendwie, sondern er singt, er hat Akkorde und er singt irgendwie einfach so darüber. Manchmal habe ich so auch das Gefühl, dass so die hier der ein oder andere Ton irgendwo so dazwischen hängt. So diese Melodiesuchungsphase sich da noch irgendwie widerspiegelt. Suchung gibt's nicht, ne? Suchphase. Aber es sind schöne Akkordwechsel und die Melodie hat so eine schöne Kadenz, so wie am Ende wieder zu dem Grundton zurückkommt. Also das, ich finde, das ist eine schön komponierte Melodie. Und am Ende gibt es nochmal so eine Steigerung, ne? So setzt die Band ein. Es wird dann zu einem großen Klang, wie kann man es denn? So eine große Klangwolke baut sich da auf, ne? Das kommt live bestimmt ganz gut, wenn es sehr laut ist.
Ja. Ja. Ja, ja. Das werden wir auf jeden Fall auch hören. Mhm.
Aber das, was du gerade auch sagtest, das ist das, was ich bei diesem Album auch hatte. Mhm. Es war dann vorbei. Mhm. Okay, und jetzt ist die Chance vorbei, dass da ein großer Knaller nochmal drauf gewesen wäre.
Ja.
Die Songs waren in ihrer Art und Weise, ja, also gut. Wie gesagt, ich habe auch schon gesagt, ich habe das Album jetzt auch mehrmals gehört und höre es auch immer wieder gerne. So, ne? Also ich glaube, es wird sich so schnell keine Ermüdungserscheinung einstellen, sondern eher noch so, ah ja, hier entdecke ich noch das und hier entdecke ich noch dies. Mir gerade noch eingefallen, mal People Are Good ist auch nochmal so eine kleine Passage drin. So ein Zwischenteil, der ein bisschen melodiöser ist. Auch das tut ihm, das sind so diese kleinen Dinge, die in dem Album wirklich positiv hervorzuheben sind. Ne? Also da wurde wirklich mit Leidenschaft, denke ich mal, in diese Songs gegangen. Ne? Und die haben wirklich versucht, das ein gutes Album zu machen. Ne? Und nicht nur, wie ich vorhin etwas überspitzt gesagt habe, nur um mit einem Alibi zu haben, auf Tour zu gehen. Ne?
Ja, das haben sie mit den letzten drei Alben gemacht, ne?
Ja.
Wenn wir ehrlich sind, ne? Also, ich habe schon an einigen Kritiken gelesen, das beste Album seit Exciter, wo ich dachte, Moment, Exciter? Okay. aber das beste
Album seit... Exciter das letzte gute Album gewesen wäre.
Ja, das klingt komisch. Aber das letzte gute Album war tatsächlich Playing the Angel und das habe ich mehrmals gelesen und das denke ich ganz genauso. Ich war von den letzten Alben eher immer wieder enttäuscht. Ja, und umso ja, glücklicher bin ich eigentlich, dass sie es nochmal zu dieser Leistung geschafft haben. Ne? Auch wenn es wenn natürlich noch mehr, noch toller wäre, aber dieses Album ist ein gutes Depeche Mode Album im 21. Jahrhundert. Ne? Ja. Also es gibt jetzt ein zweites gutes Album, was sie in diesem Jahrhundert gemacht haben. neben Playing the Angel. Ja.
Ja. Ja, wie gesagt, also das ist ein Album, was wir uneingeschränkt, also was heißt uneingeschränkt, ne? Aber das sind jetzt nicht die großen Schwachstellen drauf. Das passiert ja auch bei den besten Familien, kommt das vor, dass mal ein schlechter Song auf dem Album drauf ist. Ne? Also wir wollen ja auch nicht zu anspruchsvoll jetzt sein. Nö, das ist ein Depeche Mode Album und man hört auch, dass es ein Depeche Mode Album ist. Es ist natürlich heutzutage auch schwierig. Ne? Sie hatten früher so eine Art... Alleinstellungsmerkmal einer experimentellen Synthesizer-Pop-Band zu sein, ne, die ihre eigenen Sounds kreiert haben durch ganz viel Samplen und die klang halt so klang keine andere Band. Und das kann heute sozusagen jeder machen, ne, der irgendwie ein Computer oder ein Handy vielleicht sogar so zu Hause hat, so Songs. Also, es gibt nichts, Synthesizer-Sounds und elektronische Musik ist nichts Außergewöhnliches mehr, ne, schon seit vielen Jahren. Ne. Und Depeche Mode sind immer noch da, aber sie sind nicht mehr, ja, die Speerspitze, ne, sind nicht mehr alleine da. Und deswegen haben sie es eigentlich auch gar nicht mehr nötig, wie vorhin gesagt, durch experimentelle Sounds da irgendwie herausragen zu wollen, sondern könnten sich jetzt wirklich, und das haben sie auch gemacht, auf die Songs konzentrieren und sie machen es halt immer noch elektronisch. Aber das ist, ja, es ist nicht mehr so im Vordergrund, ne, sondern es ist mehr so das, was sie sowieso machen. Und deswegen klingt es halt so, ne? Und sie könnten auch genauso gut eine Rockband sein oder also es trägt so insgesamt finde ich ist dieses Album aus einem Guss und es klingt einfach gut. Und es klingt nach der Beschmut.
Ja. Ja. Und zu diesem Thema, sie sind noch da und sie machen immer noch weiter und machen ihr Ding und haben sich auch entsprechend weiterentwickelt. Ich habe mal geschaut, wer ist eigentlich dieser Richard Butler, von dem wir jetzt schon mehrmals gesprochen haben, der hier vier Songs mitgeschrieben hat. Der hatte Ende der 70er, beziehungsweise eigentlich durch die 80er, eine Band, die auch recht erfolgreich war, wenn ich so die Zahlen mir bei Spotify anschaue, namens The Psychedelic Furs.
Psychedelic Furs, ja.
Kennst du die?
Nein, aber sag mir vom Namen auch was.
Ja, also die hat man bestimmt mal mitgekriegt, weil die ein paar Songs hatten. Ich weiß gar nicht, was deren größter Hit war, versuche ich gerade rauszufinden. vielleicht sowas, also eine UK-Band übrigens. In UK hatten sie ziemlich starke Platzierung. Pretty is Pink von 1996 vom Pretty is Pink Soundtrack. Oder Heartbreak Beat. Und das ist so eine klassische 80er-Jahre-Band. Also ich habe sofort an Heaven 17 oder Human League und Co. gedacht, die ja alle nicht mehr da sind.
Ja. Ja,
und auch Psychedelic Furs ist nicht mehr da. Die hatten zwar eine Reunion und haben 2001 nochmal ein Album gemacht, aber das hat nicht mehr gezündet. Ne? Und wie gesagt, sie gab es eigentlich nur in den 80ern. 81 war das letzte Album, was sie gemacht haben. 91 meine ich. Ja, und das, so ging es ja vielen Synthie-Bands damals, weil die diese Art von Popmusik gemacht haben auch. Ja, die New Wave-Ära halt, ne?
Ja, ja. Vorbei. Ist es denn, also ich wahrscheinlich hab ich es irgendwo schon mal gehört und ich, wenn ich es höre, wird mir wahrscheinlich auch irgendwie wieder was bekannt vorkommen. Pretty in Pink zumindest, vom Titel her, sagt mir das was. Ist irgendwie auch vom Pretty in Pink Original Soundtrack. Das scheint wohl der größte Hit gewesen zu sein. Das war irgendwie die höchste Chartplatzierung. Sind die denn so vom Sound her auch eher so wie die Bands, die du gerade genannt hast? Oder ich also hätte ich jetzt gedacht, vielleicht Post-Punk, dass sie so wie The Clash oder sowas vielleicht eher, aber ich meine, könnte auch alles andere sein.
Ja, also ich habe mich
jetzt nicht. Ein bisschen Punk und Psychedelic Rock. David Bowie-Einflüsse.
Ja, stimmt. Das steht hier, ne? Ja, ja, ja.
Ach, Todd Rundgren hat das Album auch produziert. Der hat ja auch mal in Sparks zusammengearbeitet. Ich höre mal rein.
Hör mal rein.
Wahrscheinlich muss man sie kennen. Müssten wir sie eigentlich kennen. Tut mir leid, wir kommen aus den 80ern, wir kennen die Psychedelic First. Also ich meine.
Ja, krass, ne? Jetzt, also die waren Phänomen, das schätze ich. Aber ja. Aber diese poppige Band hat es irgendwie nicht bis hierhin geschafft. Naja. Gut, aber auch wieder was gelernt, dadurch, dass Depeche Mode da jemand anders mit ins Boot gezogen hat. Beziehungsweise eigentlich bei dem Plan von Martin Gore, ein anderer.
Ja, liebe Leute, wir haben es wieder geschafft, ein Album zu rezensieren und euch zwei zu empfehlen. Also Boy Genius, The Record und Depeche Mode, Memento Mori.
Genau, mit den Anspieltipps Ghost Again, Caroline's Monkey, People Are Good, Never Let Me Go und?
Ja, meinetwegen auch gerne der Song von Martin Gore hier, Soul With Me.
Okay, Soul With Me. Gut.
Jetzt haben wir das Ranking nicht mehr gemacht, aber ich glaube, es erübrigt sich, ne? Das haben wir, glaube ich, mittlerweile.
Ja. Ja. Also, wir haben es schon durchklingen lassen und auch jetzt noch.
Durchklingen lassen.
Ja.
Before we drown can go.
Bye bye. Leider ertrunken. Wir werden dich nicht retten. Ah, und mit diesem herrlichen Lachen gucke ich doch mal, wo eigentlich hier das Soundboard geblieben ist. Ah, da.
Ja, guck mal, jetzt kommt ein unser Outro. Wir hätten eigentlich müssen wir sowas machen, ne? Dass wir das Outro dann auch von Depeche Mode mal. Vielleicht mache ich, weißt du, was ein sehr häufig gesagter Satz von mir ist? Oder was häufig in Sätzen in dieser Sendung von mir vorkommt, ist so etwas wie, vielleicht mache ich das mal oder das sollte ich mal machen oder das könnte ich doch mal machen. Das mache ich dann beim nächsten Mal vielleicht.
Leute, von all den Sachen, wo Mitch mal gesagt hat, das könnte ich mal machen, was soll er wirklich machen?
Ja, von all diesen Sachen, vielleicht mache ich da mal eine ganze Sendung, wo ich nur das mache, was ich eigentlich mal machen wollte oder angekündigt habe, das zu machen.
Wir sollten das aufschreiben mit.
Ich habe es beim letzten Mal wieder schon gesagt. Ich wollte reingucken in dieses Spiel, dieses Exit-Game, Fake News für Schüler.
Ja, ja, hat Zeit. Ja. Das Thema
wird nicht aus der Mode. Das gucke ich mir fürs nächste Mal an.
Mitch macht.
Nein, nicht aufschreiben.
Neue Versionen vom Int-Outro. Im Stil von.
Ja, dem Thema angepasst.
So, das ist auch eine nette Idee. Mal sehen, ob wir das nochmal nachlesen. Wir tippen auch so viel in das Workflow, nur um vorbereitet zu sein für die Sendung. Und dann danach lesen wir es nie wieder. Außer die Station-ID. Die wird natürlich jedes Mal kopiert. Oder diesmal habe ich es ausgeschnitten vom letzten Mal. Und dann wird Mitch und Ann vertauscht. Ach, Metatalk, das lieben Zuhörer.
Ja, und wir versprechen euch, ab der nächsten Folge gibt es bis zum Konzert von Depeche Mode auch eigentlich nichts mehr zu Depeche Mode, oder?
Genau, das Konzert ist übrigens, wir haben es noch nicht erwähnt, im Juli, oder? In Düsseldorf?
Juno, ne?
Juno.
Anfang Juno.
Mode, oder ist Anfang Juli Muse?
Nee, Muse ist am 10. Juni.
Juno. Das ist alles Anfang Juno.
Das ist ja, ist alles im Juno.
Das ist schon bald. Also in ungefähr 12 Wochen oder so.
Und es ist am Sonntagabend zum Konzert auf dem Juno dankbar. Der
Promotion. Tja. Was sollen wir machen?
Naja.
Vielleicht haben wir eine Mutter als Outfit.